und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 126 an Silvester. Zumindest der Podcast an Silvester und die erste Folge auf YouTube an Silvester. Und wie immer mache ich das nicht alleine. Ich habe den guten Robin dabei. Hi, na?
Ja, ich bin auch aufgeregt, vor allen Dingen, weil wir jetzt vor der Aufnahme noch schockierend festgestellt haben, was alles so passiert ist in diesem Jahr. Ja. Und das wird auch so hauptsächlich das Thema sein, oder?
Richtig, also wir schauen uns wirklich an so 2021, was hatten wir für Sets, was ist bei den Sets passiert, was haben wir darüber so gedacht, wir gucken uns die ganzen Sets mal an, wir können uns ja auch andere Produkte angucken, da kam ja auch eine ganze Menge mehr dabei, ob wir das positiv finden oder nicht, können wir dann pro Sachen dann noch reden, von Sachen, die noch rausgekommen sind, Produkte, die rausgekommen sind. Natürlich ist auch viel passiert. Wir haben euch ja das ganze Jahr über News gebracht und da können wir auch mal so ein paar Sachen nochmal rausfischen, wo wir nochmal sagen, hey, kann man nochmal drüber reden, das war doch mal interessant oder hey, das war nicht so cool oder das war besonders cool. Und ja, zum Schluss haben wir dann nochmal so ein bisschen, was war so 2021 für uns?
Ein bisschen selbst, haben wir so erlebt? Selbstreflexion genau. Quasi.
Genau. Und die Frage, wirklich die Frage, ganz am Ende nach Ask Us Anything. Ich hoffe, wir kommen dazu.
Ja, wir haben es geplant, auf jeden Fall. Ja,
wir haben es schon geplant, Ask Us Anything reinzunehmen, auch mal so zum, auch ins neue Jahr dann zu starten, mit ein bisschen die Altlast losgeworden, weil ihr fragt ja relativ freilich im Discord nach und dem wollen wir natürlich auch hinterherkommen. Und macht das auch bitte weiter. Auch wenn wir da aktuell im Aufräumen sind, macht das bitte weiter.
Auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wären wir euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr das Ganze hier abonnieren könntet. Auch beim guten Marc bzw. MTG Blackset vorbeischauen könnt. Dasselbe für Spotify, für Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Gerne, gerne folgen und ihr verpasst keine weitere Folge Radio Ravnica und seid immer up to date, was in der Welt von Magic abgeht. Dann würden wir euch doch gerne bitten, wenn euch das Ganze hier gefällt, gebt dem einen Daumen nach oben, schreibt dem eine positive Review oder bewertet 5 Sterne, was auch immer bei euch möglich ist. Das kommt bei uns an und wir freuen uns da über jede Review und es hilft uns auch, dass andere Leute uns das noch finden. Ja. Wenn ihr dann mit uns interagieren wollt, wir haben beide jeweils Twitter, wir haben beide Instagram, wir haben auch Discord, radioravnica.com/gamery-discord, dort ist auch euer Weg zum Ask Us Anything und dort landen dann eure Fragen bei uns im Podcast, die wir dann eben beantworten. Zu guter Letzt haben wir noch ein Patreon, patreon.com/gamery, dort könnt ihr den Podcast finanziell unterstützen und hilft uns damit, ja, die Kosten zu tragen, die wir mit der Bereitstellung des Podcasts eben haben. Außerdem bekommt ihr den Podcast in voller Videolänge, sobald er fertig ist, quasi zur Verfügung gestellt und ein bisschen früher, wie gesagt, als alle anderen. Und aber damit quasi aus dem Weg, würde ich sagen, steigen wir schon mal ins erste Thema ein und zwar: Du hast ja so ein bisschen die Folge heute vorbereitet. Wir wollen erstmal uns so ein bisschen die Hauptsets angucken. Ist das richtig?
Ja, ich würde ganz, ganz blank angehen. Ich bin dann einfach so aufgebaut, kommt halt auch ein bisschen durchs Studio. Erstmal die Fakten. Was gibt es für Fakten? Was haben wir überhaupt faktisch 2021 alles erlebt? Und was können wir nicht abstreiten, dass es passiert ist? Und das sind nun mal Magic-Sets. Und davon hatten wir echt coolen. Angefangen haben wir ja im Februar mit Kaltheim tatsächlich, dem Metal-Set, wie es damals verschrien war, was rückwirkend gesehen halt gar nicht so viel Metal hat eigentlich.
Nee, es hatte sehr viel Metal im PR quasi. Ja, das war auf jeden Fall ein krasses Set. Auch so das erste, also oder zumindest ein Winterset, was auch tatsächlich in der Schneeplane dann irgendwo gespielt hat. Also es hat thematisch sehr gut gepasst zum Januar, Februar, den Bereich so. Wollen wir erst alle Sets einmal durchgehen und dann auf jedes Set eingehen? Oder wollen wir jetzt schon kurz über Kaltheim reden?
Ich würde sagen, wir gehen chronologisch über Kaltheim.
Okay, ja, aber wie hat dir das Set denn gefallen, so jetzt rückwirkend? Meinst du, es hat so einen krassen bleibenden Eindruck bei den Leuten irgendwie hinterlassen?
Ich glaube rückwirkend ja. Also zwischenzeitlich, als es rauskam, war es halt so, ja, es ist Kaltheim. Ja, ist das so gut? Es ist cool, Metal, aber wenn ich Metal mag, mag das Set nicht. Mittlerweile muss ich sagen, es sind halt echt viele gute Karten rausgekommen. Die Snow Mechanic ist sehr gut angekommen.
Ja.
Und da hatten wir noch die 20-Euro Commander Decks. Und ja. Das gehört ja auch zu einem Set mit dabei. Und das war wirklich, es war ein cooles Set. Ich muss aber sagen, ich bin immer noch der Meinung, es ist zwar zu wenig. Man hätte auch dort ein Doppelset mindestens draus machen sollen, wahrscheinlich sogar eher ein Dreier-Set, wie wir es Ende des Jahres jetzt hatten. Und da fehlt mir einfach ganz, ganz viel von den Stories. Und es gab so ganz viele Karten, so eine Karte hat Infekt. Also nicht Infekt, Poison, Entschuldigung. Ja. Ein Bretor war da und so weiter und so fort. Das fühlte sich ein bisschen seltsam an. Ich weiß nicht, hast du es ein bisschen anders wahrgenommen?
Also nicht unbedingt anders wahrgenommen. Ich würde es auf jeden Fall sagen, dass, also mir hat das Set sehr gut gefallen. Das ist, glaube ich, meiner, ich würde fast sagen, von den reinen Standard-Sets ist es auf jeden Fall mein Lieblingsset des Jahres. Ich weiß auch noch, ich habe diese Commander-Decks wirklich sehr, sehr gemocht, weil wir hatten ja davor, hatten wir die Zendikar Rising Commander-Decks, die auch 20 Euro waren. Und das hat mir halt wirklich dazu geführt, dass ich mir von jedem Set jeweils eins gekauft habe und danach halt einfach nicht mehr, weil dann war es halt so, oh, okay, jetzt kosten sie wieder 40 Euro, jetzt ist es wieder zu teuer. Aber auch gerade, wenn man sich Standard anguckt, wir haben seit Kaldheim eigentlich ein sehr doch Kaldheim-dominiertes Standard mit Iron's Epiphany und Ezekiah's Chariot. Doch, Ezekiah's Chariot war auch Kaldheim, ich musste kurz mal nachdenken, ja. Aber ja, und das ist halt auch sowas, was man auch, glaube ich, damals nicht gedacht hatte, weil damals hatten wir noch, als es rauskam, war noch Eldraine Standard, richtig?
Ja, yeah, genau, es war Throne of Eldraine. Stomp deine Kreatur.
Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und da hat halt auch einfach vom Powerlevel her Kaldheim nicht das Wasser gereicht. Aber jetzt, wo es rausrotiert ist, merkt man dann, okay, da sind dann doch schon einige Brecher dabei. Eben wie Ezekiah's Chariot, was vorher schon ein bisschen Play gesehen habe. Aber auch eben Iron's Epiphany ist halt so ein Ding, ein Dauerbrenner eigentlich im Standard. Und ja, ist halt einfach, ist ein sehr starkes Set in dem Kontext von Standard. Also jetzt nicht über das letzte Standard hinaus. Und ich weiß auch nicht, wie es so seinen Eindruck auf Modern und Co. gemacht hat. Eigentlich fast, glaube ich, keinen. Also gibt nicht wirklich.
Ganz, ganz wenig. Es gibt so ein, zwei Karten, die vielleicht Relevanz gezeigt haben, aber grundsätzlich relativ wenig. Was ich ganz witzig fand, war, wenn man es rückwirkend betrachtet, dass es den Praetor, der da drin war.
Ja. Warren Klex.
Dass es den in Phyrexianisch gab. Mhm. Das war ja damals so ein, oh mein Gott, es gibt den in Phyrexianisch. Voll besondere Sachen und so. Und ja, das war tatsächlich auch eine ganz wilde Zeit, fand ich. Und das
ja, vor allen Dingen
war
auch
sehr witzig.
Vor allen Dingen auch gerade, was mir so kartenmäßig angeht, haben wir eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise, was die Dual Lands angeht. Weil hier wurde ja das Cycle von den Pathways vollendet, was in Zendikar Rising, glaube ich, angefangen hat mit den Dual Flip Lands. Was wir auch übrigens Flip Lands oder beziehungsweise Flip Kartenmäßig gesehen haben, sind natürlich die MDFCs. Das erste Mal, wo auf der anderen Seite kein Land war, wie es halt in Zendikar Rising war, sondern auf der anderen Seite war dann, das waren die Götter hauptsächlich, ne? Das war halt quasi jeweils hier Thoralf oder der, wie heißt immer das Schwert? Der Vier-Mana-Typ. Ich komme gerade nicht auf. Nee, da war der, auf der einen Seite war halt quasi ein 2-Mana Artefakt Equipment und auf der anderen Seite war es ein 4-Mana, der dann irgendwie mit Equipments zusammengearbeitet hat. Und das war auch irgendwie eine spannende Zeit. Auch der Trailer damals, das war
Mit Tibalt, ja.
Genau, mit Tibalt.
Ja, und natürlich Tibalt, die Karte schlechthin. Oh. Und Tibalt's Trickery, die Stimmt. Karten, die halt ganz viel Quatsch gemacht haben, ganz am Anfang.
Genau, was ja auch dann wo halt Sachen designt wurden, wo man dann nachher gesagt hat, okay, das funktioniert halt so gar nicht in Modern. Auch so dieser Valky-Cascade-Flip-Trick. Das war eine wilde Zeit. Das hat so ein bisschen, damals haben wir noch, glaube ich, gedacht, dass es so ein bisschen so broken wird wie Companion damals, bevor es halt erratert wurde, oder?
Ja, sie haben es ja erratert. Also für die Leute, die es nicht wissen, wir haben ja auch einige Leute, die erst relativ spät angefangen mit Magic, also dieses Jahr. Ganz kurz, es gab damals die Regelung, dass wenn man eine Kaskadenzauber gespielt hat und ein MDFC getroffen hat, also ein Modal Dual-Faced Card, also eine Karte, eine doppelseitige Karte, ganz doof gesagt, eine doppelseitige Karte, die halt auf einen der beiden Seiten gespielt werden kann, dann konnte man, wenn man reinkaskadiert hat, wo man eben von oben von seinem Deck Karten aufdeckt, bis man eine Karte trifft mit weniger Mana-Kosten, konnte man diese Karte auswählen und dann durfte man sich entscheiden, ob man die Frontseite oder die Backseite spielt. Hat dazu geführt, dass Leute in der dritten Runde den Valky, also den Tibalt, die Version von dem Valky, ins Spiel gebracht haben als Planeswalker, was sehr, sehr mächtig war. Und das wurde mittlerweile erratet, das geht mittlerweile nicht mehr.
Genau, es ist halt so ein bisschen weird, weil ich glaube, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich so, also es ist, wie es jetzt erratet wurde, ist quasi so, wie man es erwarten würde, dass man halt die CMC der Seite quasi vorher aktivieren musste mit Cascade, die von der Seite, die man spielen will. Also ich glaube, Valky war 2 Mana, Tibalt war 6 Mana. Das heißt, man müsste einen 7-Mana-Spell kaskaden, also mit Cascade casten und dann könnte man auch beide Seiten spielen, wenn man will. Aber ja, wie gesagt, also dann halt Turn 2 oder 3 oder wann auch immer quasi ein 6 Mana Planeswalker. Zwar aus Standard, aber immer noch war halt stark genug, auch um Modern und in Legacy, glaube ich, auch halt Play zu sehen. War verrückt. Aber auch da war so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob sie es, also als ob das halt einfach nicht gewollt war, als ob es halt einfach so ein grober Schnitzer war, wo einfach niemand drüber nachgedacht hat. Und das ist halt so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein Thema dieses Jahres, dass man so eine Unsauberkeit in der Ausführung der Karten teilweise hat. Man hat sehr viel probiert und wir waren ja voll in der MDFC-Phase noch von Karten mit Kaltheim. Aber irgendwie hat man da schon gemerkt, irgendwie ist das unsauber umgesetzt und irgendwie ist es nicht so eine runde Sache, wie man es vielleicht von anderen Sets irgendwie gewöhnt ist.
Das war es aber nicht nur bei den Karten, sondern das war es eben auch bei der Distribution von Sets.
Definitiv.
Dann kommen wir ja zum nächsten Set, was jetzt danach chronologisch kam.
Genau.
Times by Remastered, ein Set, wo einfach ein großartiges Set meiner Meinung nach. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie cool ich das Set tatsächlich finde.
Mhm.
Aber oh mein Gott, wie unglaublich schlecht distributiert das war. Bedeutet, wir hatten einfach viel zu wenige Displays.
Ja.
Außer Amazon. Amazon hatte genug.
Aber ja, definitiv.
Hat einfach genug Displays. Und deshalb sind die halt zwischenzeitlich für, ich glaube, 250, 260 Euro über die Tresen gegangen, wo ich sage, was für ein Schwachsinn.
Absolut, absolut.
Und, ja, ich meine, wir haben das ja so ein bisschen zusammen auch erlebt, gerade das dieses Fireside-Chat-Event,
ja,
was wir dann gemacht
cool.
haben und so weiter. Wie hast du das Set erlebt? War das für dich so was Besonderes? Dadurch, dass wir halt sehr involviert waren oder
ja,
oder
also das
du auch so, war zu wenig.
Nee, der Fireside-Chat, der hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall so ein bisschen auch gezeigt, wie cool man halt auch mit so Werbemaßnahmen quasi umgehen kann, dass man da gar nicht Sachen unbedingt so krass hochhypen muss, wie es vielleicht manchmal den Anschein hat, dass es nicht immer die super broken Karte schlechthin sein muss, sondern dass wir halt einfach über das Thema Nostalgie und diesen Old Border Frame auch ganz viel gesprochen haben, der ja da eingeführt wurde.
Ja.
Und Time Story Remastered, Es wirkt halt lustigerweise wirklich aus der Zeit gefallen, weil es ja wirklich einer dieser wenigen Sets waren, die ausschließlich und nur Draft-Booster bekommen haben. Da gab es keine Set-Booster, keine Collector-Booster, kein gar nichts. Es war ein reines Set, was halt rauskam. Und dann war es auch irgendwie schon wieder komplett vergessen, weil es gab keinen Support, es gab keine Ahnung, Special Arena Set drumherum, es gab keine, zumindest meine ich, dass es das nicht auf Arena kam, irgendwelche Special Border oder Skins für Karten, die da irgendwie beide Male drin sind oder so. Das war halt wirklich so ein Ding, das hat sich so ein bisschen angefühlt, wie das hatten sie noch auf der Halde liegen und jetzt haben wir sie gerade noch einen Slot, wo man es reinschieben kann. Aber ja, es ist leider wirklich geplagt gewesen von diesem zu geringen Printrun. Also man findet die, glaube ich, auch immer noch, wenn man sie unbedingt will, aber sind halt teuer wie sonst was. Und dafür, also ich weiß nicht, wie du es erlebt hattest, aber ich fand halt natürlich der Time-Shifted-Slot in jedem Booster war cool. Aber dass sich das finanziell irgendwie lohnt, auch wenn da ein Golf drin war und Co. Also so richtig gelohnt hat es sich, glaube ich, nicht finanziell, oder?
Ja, gerade in den Old Border Slots sind halt ein paar Sachen richtig gehypt gewesen und da wurden dann ja auch ein paar, wenn du ihn voll bekommen hast, waren die ja teilweise richtig teuer oder
total.
So. Aber ja, rückwirkend muss ich halt mittlerweile sagen, ich war damals ein bisschen gehypt für den Old Border. Wir haben dieses Jahr, kommen wir später auch noch so viele Old Border bekommen.
Ja.
Und dass das einfach nichts Besonderes mehr ist. Also, es waren so Dinge wie, ja, da ist ein Old Border in dem Booster drin, das war ein Verkaufsargument. Und du hast eine Foil Old Border Karte pro Display, eine.
Ja.
Und die konnte dann richtig was wert sein, doof jetzt gesagt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben ja auch wir haben ja auch tatsächlich eine On-Camera, mein Manical Lab, nee, wie ist der? Dieser
Laboratory Maniac.
Genau, Laboratory Maniac geöffnet, der auch in Foil war, den ich heute noch habe und der ziemlich, ziemlich cool war, aber. Da ist halt auch eben der Fall so, es ist eine coole Karte, es ist auch in Foil und es ist auf jeden Fall was Spezielles, dass es geöffnet wurde, aber es ist halt irgendwie hat da noch so ein bisschen Biss gefehlt, auch was die restlichen Karten irgendwie angeht. Klar, wir hatten Sliver, klar, wir hatten Golf, so, aber es hat halt irgendwie so ein bisschen dieser Impact von so einem, keine Ahnung, also es ist, viele Leute haben es halt, glaube ich, verglichen mit sowas wie Double Masters oder mit Modern Masters und es war es halt einfach nicht. Es war einfach nur, hey, ihr mochte Time Spiral damals, hier ist nochmal Time Spiral als Draft-Set. So. Das heißt aber, dass auch 90% der Karten aus Time Spiral auch kein Play sehen. Und dann wurde so viel Hype gemacht mit diesem Old Border-Slot, wo ja wirklich eine sehr, sehr gut ausgewählte Liste ist. Also ich glaube, es gibt super wenig Karten, absolut, die nicht irgendwo gespielt worden sind, oder?
Genau. Also es sind ganz, ganz wenige Karten, die nicht gespielt worden sind und die bis heute teilweise gespielt werden.
Ja.
Es ist ein guter Slot, aber der Rest vom Set ist halt, ja, wenn die teuerste Karte für gefühlten 30 Euro Tamagolf ist, ist das Set für den Preis, weil es halt so geschortprintet war, einfach nicht wert. Wo du es aber gerade eben angesprochen hast, fand ich es auch sehr, sehr schön, dass es da war, es ja praktisch auch das erste Set, wo wir unsere Tradition angefangen haben, mit zusammen, stimmt, uns vor die Kamera setzen und Booster öffnen.
Let's unbox together, sozusagen.
Genau, let's unbox together a few Booster. Und das war ja auch mega cool, einfach so, weil wir hatten gerade da auch die Mega-Hits mit Old Border Foil, Rare Foil. Mhm. Ich habe den Pact of Negation in Foil gehabt. Du hattest den Love of the Maniac. Du hattest, glaube ich, also es waren wirklich coole Sachen. Und
definitiv.
Das ist eine gute Tradition. Das gefällt mir. Das hoffe ich, dass wir das weiterführen.
Ja, absolut.
Und vor allen Dingen ist die praktisch gestartet.
Ja, und vor allen Dingen, weil ich halt auch selbst mir super selten nur noch Booster kaufe und trotzdem so halt entweder mit einem Pre-Release oder halt mit diesen Boostern quasi ja dann doch noch ein bisschen was von dem Set so erleben kann. Und tatsächlich muss man bei mir als einer meiner Favorite-Karten auch noch mal hervorführen, in diesem Old Border war natürlich auch Feather the Redeemed. Wo mir immer noch eine Foil-Version von fehlt, aber da kann man es, glaube ich, ganz gut sehen, dass halt die Foil Old Border sind so tausendmal teurer, weil ich weiß noch, dass ich noch einen Old Border konnte ich mir irgendwann für so einen Euro oder für 1,20 € oder so kaufen. Aber tatsächlich die Foil-Variante, die ist dann bei 30 bis 40 Euro einfach, weil sie halt, es ist halt sehr beliebter Commander. Es ist eine sehr, sehr coole Karte natürlich, aber das halt, da merkt man dann halt, dass die Foil Old Borders, die sind halt echt sehr, sehr speziell gewesen.
Sind dann halt aber auch was Seltenes gewesen, weil es eben keine Collector-Booster gab und ähnliches. Also, das war schon interessant. Genauso wie beim nächsten Set, wo halt ganz viele Karten sehr hoch eingestiegen sind, aber weil es dann irgendwann einfach nichts Besonderes mehr war, die Karten einfach in den Boden gefallen sind. Sprache ist natürlich von dem Harry Potter-Set 2021 Strixhaven. Mit den Mystical Archives, wo dann selbst, ich habe jetzt neulich einen Blitz-Lightning, also ein Lightning-Helix, für, ich glaube, 30 Cent gekauft.
Ja.
Das sind einfach so Sachen, wo man sagt, okay, früher waren die halt was wert und die sind halt im Grunde Boden. Ich meine, du hast ja noch einen anderen Podcast mit einem anderen Thematik drin. Du hast es ja ein bisschen anders wahrgenommen nochmal als ich.
Ja, also tatsächlich hat sich ja, also meiner Meinung nach zumindest, Strixhaven jetzt von Harry Potter gar nicht so viel abgeguckt. Also klar, es gab dieses Strixhaven Stadium-Ding, so was natürlich ein bisschen nach Quidditch war, aber der Rest war ja schon sehr, sehr, sehr weit weg von dieser Harry Potter-Thematik, auch wenn es eine Zaubererschule ist. Aber ich fand es eigentlich okay, aber tatsächlich diese Mystical Archive-Karten, das ist natürlich auch eine weirde Geschichte im Sinne von, dass natürlich ist da nicht viel Value hinter jeder einzelnen Karte, aber es ist halt eine super Möglichkeit, darüber haben wir uns ja noch damals unterhalten, ist das die Zukunft von Reprints einfach, dass man da mal eben so ein Teferi's Protection so in jedem 20. Booster mal mit reinslidet, dass halt einfach so ein langsam, aber sicher der Demand gedeckt wird. Aber auch leider nie wieder irgendwie was in der Art gesehen. Was ist dann irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde es halt so komisch, wenn Sachen nur so ein einziges Mal gemacht werden und dann so nie wieder. Und na gut, das war jetzt der Anfang von den ganzen Special Border Geschichten, die dann immer wieder kamen. Aber das waren dann wiederum nur Standardkarten, die dann, ja, dann hast du dann drei Varianten von einer 10 Cent Rare, die du nicht spielen kannst.
Von der Gambit, die haben wir ganz vergessen zu erwähnen, von der besten weißen Karte, die 2021 gedruckt wurde.
Divine Gambit, oh Gott, ja. Da habe ich auch letztens, ich glaube, ich habe meine Sammlung noch mal durchsucht und da auch diese Mystical Archive Divine Gambit gefunden. Und die war es mir nicht mehr wert, die nicht aus der Bulk-Kiste rauszuholen. Die ist da auch immer noch drin.
Das ist ja das Interessante tatsächlich. Weil, also für mich, als der jetzt nicht so tief drin ist und der ein bisschen was mit der Strixhaven-Story sich durchgelesen hat, es wirkt schon sehr Harry Potter-stylisch. Mhm. Für mich mit den einzelnen Schulen und dass die Punkte sammeln, um am Ende die Schule zu sein, die das Jahr gewonnen hat, das erinnert mich halt alles sehr stark daran. Aber es war natürlich auch sehr polarisierend. Ich meine, wir hatten sehr viele Leute, auch über Social Media und ähnliches, die halt sich sehr polarisierend einer Schule zugeordnet hatten und haben. Und das war ja, bei mir war es ja Silverquill, bei dir natürlich Lawhold.
Ja, stimmt. Ich musste gerade noch mal überlegen. Aber ja, es war Lawhold.
Ja. Und da hatten wir ja wirklich auch eine Menge Spaß dabei, tatsächlich, ja, fand ich. So dieses voll. Ganze, wie sieht das in der Schule aus und so weiter und so fort. Und ich glaube, da war, und nochmal kurz darauf zurückzugehen, ich glaube, das war das krasseste Box-Opening, was wir zusammen gemacht haben, wo wir das Collector-Display zusammen aufgerufen haben.
Jo, stimmt, stimmt. Damals im Film Fischkrieg haben wir das, glaube ich, aufgezeichnet. Genau. Das war auch eine einzigartige. Genau, das war auch noch ein einzigartiges Erlebnis auch für mich, weil ich mache so selten Collector Booster auf und ich mache noch seltener Collector Booster Displays auf. Und dann halt zu sehen, wie du quasi in Regenbogenfarben jede zweite Karte ist irgendwie von diesem Mystical Archive und denkst so, ich check hier nicht mal mehr, was hier eigentlich passiert. Ich lasse mich aber nur davon berauschen und ja, es ist auf jeden Fall wild. Aber ich finde es so ein bisschen auch krass. Ich glaube, das war ja auch Strixhaven war ja, wo wir über Commander Decks gesprochen haben, war ja auch dann wieder der volle Cycle von 5 Full Price, also 40 Euro Commander Decks, wo ja auch gerade das Lorehold Deck, glaube ich, auch das beliebteste war, weil da irgendwie auch kartenmäßig da einfach das, also es hat einfach wieder eine neue Windrichtung gebracht von diesen Zusatzprodukten, dass es jetzt halt wieder teurer wird, aus irgendeinem Grund. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, findest du, dass diese.
Ja. Weil du hattest den Punkt, dass die Commander-Decks für alle Leute, die sagen, oh, voll geil, Strixhaven, was, bestes Set ever. Mhm. Und dann fragst du sie nach und dann nennen sie dir alle Karten aus den Commander-Decks.
Ja.
Oder in den Mystical Archives. Das Set selber, stimmt, die Karten, die selber im Set drin sind. Klar, du hast lustige Interaktionen, wie zum Beispiel die Witch oder den Apprentice von den Schwarz-Grün.
Ja, mit Magecraft, diese Legacy-Kombo, ne?
Genau, die mit Magecraft, die in manchen Formaten ein bisschen ausgerastet sind. Mhm. Aber ansonsten ist das halt immer so, ja, okay, du hast Express Iteration.
Ja.
Und das ist die teuerste Karte gefüllt von dem ganzen Set, weil die kostet irgendwie mittlerweile 7 oder 8 Euro. Mhm. Und danach kommen dann die Mythics und Rares und denkst dir so, ja, okay, die Commander-Decks sind halt jedes coole. Mhm. Und die Leute haben, glaube ich, noch nicht ganz so verstanden, dass die Commander-Decks, und das wurde ja immer mehr gemacht, separiert von dem Set irgendwie gesehen werden muss.
Mhm, absolut, also absolut. Gerade,
da kommen wir ja später zu, aber gerade jetzt, wo sie halt angefangen haben, noch zusätzliche Karten in die Booster reinzubringen, die nicht zum Set gehören. Das hat hier noch nicht angefangen, das hat später angefangen. Mhm. Aber das musste man, glaube ich, sehr separiert verstehen und das Strixhaven Booster, also gerade das Draft Booster, war, glaube ich, unendlich schlecht bis auf die Archives.
Ja, voll. Also das auf jeden Fall. Und es ist halt auch so ein bisschen schade, weil, also man, der offensichtliche Vergleich bei so Dual-Color-Thematiken ist natürlich mit Ravnica. Und wie einprägend einfach Ravnica zu der Identität von Magic the Gathering ist und wie wenig außerhalb von Commander halt irgendwie diese ganzen Schulen oder die ganzen Schulhäuser eben von Strixhaven mit reingekommen sind. Also, ich meine, damals war so noch so ein bisschen Gag von wegen, ah ja, okay, wenn du jetzt ein Boros-Deck spielt hast, spielst Lorehold Aggro. Das hat sich halt, was wir jetzt wissen, nicht durchgesetzt. Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Weil halt auch, ne, also gut, Lorehold, wie du schon sagst, ist Commander-mäßig. Man könnte auch Prismari vielleicht mit, weil Prismari Command und Expressive Iteration wird ja noch so ein bisschen gespielt. Aber spätestens Silverquill, Witherbloom und Quandrix. Da müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachgucken, was das für Farbkombinationen ist. Ja. Also, wenn wir halt Black White Humans oder sowas oder Ors of Auras oder sowas spielen, spielen wir jetzt nicht auf einmal Silverquill Auras.
Wir wollten uns auch nicht umbenennen in Strixhaven Radio, Strixhaven.
Da wäre irgendwie Sendestation Strixhaven am besten.
Ja, genau.
Aber tatsächlich.
Ja,
also aber tatsächlich noch eine Mechanik, die jetzt auch dank dem Rausrotieren von Eldraine ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist Lesson and Learn. Damals ja diese Mechanik, ne, also man hat Karten mit halt Learn drauf und dann Sorceries, die den Unterbezeichnung Lessons haben. Und man konnte sich dann, wenn man eine Learn-Karte gespielt hat, eine Lessons-Karte vom Sideboard auf die Hand holen. So ein bisschen wie jetzt in Alchemy und Digital-Only-Karten haben wir jetzt das Draft, wo man sich da auch, wenn man es ausspielt, noch eine Karte von einem separaten Stapel irgendwie nehmen kann. Damals noch sehr verpönt und damals noch gesagt so, ja, okay, haha, wird niemand spielen. Mittlerweile gibt's aber schon regelmäßig auch Standard-Decks oder zumindest im letzten Standard, in vergangenen Standards, wo eben auch so 3-4 Karten, 3-4 Lessons eben im Sideboard drin sind. Und da hat man auch gemerkt, so die Hemmschwelle, die dann doch irgendwie zu spielen, ist doch geringer, als man irgendwie ursprünglich angenommen hatten. Sobald halt diese super powerful Eldraine-Karten eben draußen sind.
Ja, genau. Es ist halt, sobald die großen Powerhäuser raus sind, ist es so, dass man eben dann schaut, was ist das nächstbeste Gute. Mhm. Andersrum, ach, die Überleitung heute. Andersrum ist es, wenn in ein Format ein großes Powerhouse reinkommt. Und zwar mit Modern Horizons 2.
Oh Gott, ja.
Für mich persönlich mein unterschätztes Set. Ich habe es zwischenzeitlich ganz liebevoll Commander Legends 2 genannt.
Mhm.
Ich glaube, es hat nirgendwo so wenig Impact wie bei Commander.
Ja, das ist, also du meinst jetzt unterschätzt, von wegen, du hast gedacht, es hat nicht so einen Einfluss, aber mittlerweile merkt man, wie ausführlich das ist.
Ne? Wir haben ja Videos auch gemacht, wo ich gesagt habe, ich kriege noch nicht mal eine Top 5 zusammen, weil ich gar nicht weiß, was da wirklich Einfluss haben soll, weil ich ganz viele Karten einfach unterschätzt hatte.
Hm.
Ich meine, so ein paar Sachen wie Ursas Saga oder Raga waren, die waren relativ schnell klar, aber alleine was danach noch alles kam, da sind ja, wir hatten zwischenzeitlich Decks, die aufgekommen und wieder gegangen sind, sowas wie Hell's Kitchen.
Ja, ja, ja.
Wo man einfach mit dem Cookbook und der Asmo, bitte hier Namen einfügen, gespielt hat. Und das Deck sieht man halt überhaupt nicht mehr.
Das stimmt.
Aber
das war
ganz am Anfang, war das super strong, alle haben es gespielt. Und so kommt jetzt immer noch so Waves mit und das Set bewegt bis heute alle Eternal-Formate.
Ja, ja, das ist das wirklich. Das ist halt auch wirklich sowas wie so ein bisschen ähnlich wie Uro damals, als er halt ins Standard und alle Formate kam. Und es hat ja richtig lange gedauert, bis die Leute gecheckt haben, wie einflussreich halt eben ein Uro ist. Und so ähnlich hat's mir, glaube ich, auch ging's mir mit Modern Horizons 2. Ein Set, wo es halt dann rauskam, war ich so, oh, wow, krass, endlich mal wieder ein Set, was sich halt finanziell zu lohnt, Booster zu cracken, weil du halt ein Fetchland reingehen konntest. Wir hatten endlich ein Fetchland Reprint gehabt für Modern, für die ganzen Eternal-Formate. Und jetzt, wo wir das so ein halbes Jahr plus minus ein paar Monate oder Wochen halt das halt schon irgendwie in Modern und in Legacy haben, sehen wir halt, wie problematisch und wie schlimm das auch teilweise sein kann für so ein Format, dass halt so dominiert wird von so einem Special Zusatzset, was extra drauf ausgelegt ist. Ähnlich vielleicht, wie man es bei Historic mit den mit der Historic Anthologies und den ganzen anderen Zusatzsachen reinnehmen kann. Und ja, es ist so ein bisschen, würdest du es jetzt, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den Release von Modern Horizons 2 zu verhindern, würdest du das machen, ja oder nein?
Tatsächlich ja für Legacy, nein für Modern. Also kann ich dir dazu entscheiden, dass ich sage, die sind Modern legal und nicht Legacy legal. Weil seitdem habe ich ultra Spaß an Modern, weil Modern einfach ein super Legacy Light geworden ist. Die Leute werden unter diesem Video haten, bis zum geht. Ein Modern ist total schlecht, weil wirklich 80-90% der Modern-Spieler das echt schlimm fanden. Ich habe es hart gefeiert. Ich fand es wirklich, wirklich gut. Ich finde Modern aktuell ziemlich gut, weil es halt, ja, ich habe mein Quick-Removal, ich habe mein Ending, was für ein weißes Mana Sachen
Prismatic Ending,
oder
ja.
Halt andere Sachen. Ich habe meine Endurance, ich habe meine die ganzen Elementals, Ursas-Saga, Raga-Wan. Ich habe auch die Artefakte, nicht anzufangen hier mit Esper Sentinel und dem Thoughtcast Monitor, wie auch immer der heißt.
Ja, ja, genau.
Thought Monitor, genau. Und also wirklich das Set, umso länger das Set draußen ist, umso mehr Karten werden gefunden, die einfach irgendwo broken sind oder was kaputt machen. Das ist, ich meine, selbst für Pauper hatte das Ding ja einen riesen Einfluss. Und
ja, definitiv.
Das ist halt, das ist so krass. Ich finde das Set wirklich, wirklich cool. Aber halt nur für Modern Legacy hat es überhaupt nicht gut getan. Aber
ja, das ist halt das Ding. Kommt, glaube ich, darauf an, wen du fragst. Weil ich kenne sehr viele Modern-Spieler, die sagen, hey, Modern Horizons 2, Hammer-Geschichte. Ich würde liebsten jedes Jahr ein Modern Horizons haben. Und dann kenne ich halt Modern-Spieler, wo ich auch dazu gehöre, die sagen, ne, mir hat das irgendwie schon so gefehlt, so eine sichere Bank zu haben an einem Deck, wo du halt wirklich so ausgefeultes Junt oder sowas, konntest du halt dann einfach. Kann man jetzt natürlich argumentieren, ob man es zu dem Zeitpunkt vor Modern Horizons 2 noch spielen konnte, aber so dieses typische Boomer-Junt mit halt Tarmogoyf, Middle-Yarn of the Veil, komplett voll, konntest du halt auch immer noch spielen. Mittlerweile weiß ich es halt nicht mehr, weil halt eben diese ganzen Free-Spells, die nerven so unfassbar krass. Also Solitude, so krass sich alle gefreut haben, endlich mal wieder ein guter weißer Spell, so nervig ist es halt zu wissen, dass der Gegner es ausgetappt und es kann trotzdem noch was sein. Und es kann in diesem Elemental.
Es werden ja alle gespielt.
Genau, es werden alle gedeckt in diesem Omnath Four-Color-Pile-Deck. Ich habe halt das Gefühl, dass super viele Decks einfach so eine Ups, ich gewinne jetzt Combo drin haben mit halt Ursas Saga, was ein okayes Land ist. Es hat natürlich, es leidet oder man kann es halt mit Enchantment Removal loswerden. Es geht von alleine weg. Also so auf einer technischen Sicht ist es vielleicht nicht das beste Land, aber was es dir halt ermöglicht, dass du halt aus dem Nichts einfach so zwei 8-8er Artefakte oder was auch immer dir da herzaubern kannst, das ist halt absolut insane, finde ich. Und das ist halt.
Plus die Sucht, ja. Die man raussucht. Shadow Spear.
Ja.
Das ist ja eine Karte, die vorher nie Play gesehen hat.
Absolut, absolut. Ja, das ist halt, es ist ganz, ganz, also ich bin zwiegespalten, was das angeht. Ich gönne jeden den Spaß, den er an Modern Horizons 2 hat. Und ich freue mich auch über jedes Modern Horizons 2 Booster, was ich aufmache, weil die Fetchlands, die kommen dann ganz geil eigentlich in meinen Commander-Decks rein. Aber, und natürlich, es gibt sehr viele coole Commander-Karten, muss man auch einfach sagen, ne? Aber so ein bisschen finde ich es halt schade, dass das jetzt so in der Zukunft auch noch alles überschatten wird, was wir in Standard bekommen werden. Also möchte ich fast schon jetzt Brief und Siegel drauf geben. Ich glaube, wir werden kein Standard-Set mehr bekommen, wo viele, viele Karten irgendwie in Modern reingehen. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das nächste Mal, wenn sich Modern verändert wird, wird Modern Horizons 3 oder das Herr-der-Ringe-Set sein, was ja auch Modern legal wird. Aber ja, das war ja auch, wenn wir über unsere persönlichen Erfolge quasi reden. Wir hatten ja noch eine spezielle Karte bekommen von Wizards of the Coast. Willst du dazu noch ein bisschen was erzählen, wie das damals für dich war?
Großartig. wir hatten zusammen mit dem Commander Compass und mit Solaris, sehr, sehr liebe Connect Creator-Kollegen von uns, zusammen Absolut. Eine Preview-Karte bekommen von Wizards. Und zwar die Heliots Hall. Großartig.
Ja, Hall of Heliots Generosity, glaube ich, heißt es.
Genau. Und ich habe sie zweimal da oben liegen gegradet, einmal sind noch nicht gegradet. ich finde es tatsächlich cool. Ich habe damals ja den kleinen Trailer, dieses Short-Video, was wir alle hochgeladen haben und verteilt haben, wo dann halt die Karte umgedreht wird und man sieht auf einmal, welche Karte es ist und so weiter. Den habe ich ja damals im Zug noch irgendwie auf der Heimweg gebastelt, weil ich so gehypt darüber war, dass wir das haben. Es war halt alles so kurzfristig und diese ganze dahinter mal zu sehen, was so dahinter so abgeht, was man dafür machen muss und was man bekommt und was man nicht bekommen soll, das war schon sehr cool. Das ist halt eine Art von Recognition gewesen, die wir halt
definitiv
in diesem Jahr halt echt krass bekommen haben.
Absolut.
Ich weiß nicht, wie sehr wir uns darüber gefreut haben, weil ich das wusste es ja vor dir. Weil ich dann noch Nachrichten gesagt habe, ey, du musst das in Discord, du musst online kommen.
Ja, absolut. Das war auf jeden Fall eine krasse Geschichte einfach, weil es ist halt so, ne, wenn jeder Content-Creator merkt natürlich bei jeder Spoiler-Season, okay, der und der wird eingeladen, der und der bekommt eine Karte, der und der Karte. Und dann auf einmal zu sehen, dass so Radio Ravnica natürlich neben Solaris und Commander Compass dann auf der Wizards-Seite dann genannt wird, an dem und dem Datum wird da was revealed, fand ich halt einfach auch krass. Und dieses ganze Zusammenarbeiten, das Timing, wir hatten ja auch eine Bonusfolge, wo dann der Jochen vom Commander Compass bei uns war und wir darüber geredet haben, was die Möglichkeiten von dieser Karte sind. Es war eine spezielle Karte, es war jetzt nicht im Hauptset drin, sondern im Reprint-Slot von Set und Collector Boostern, richtig?
Nur Collector Booster.
Nur Collector Boostern, okay. Aber es war halt auch
eine Old Border.
Es war auch Old Border, wo wir zum zweiten Set kommen, was Old Border-Karten quasi reingebracht hat. Aber ja, es war eine Hammer-Aktion. Und ich meine, wenn nicht Modern Horizons 2, Modern Horizons 2 ist, glaube ich, ein starker Kandidat für das einflussreichste Set 2021, meiner Meinung nach. Und davon Teil gewesen zu sein mit diesem Preview, finde ich halt Hammer. Also das wird das sein, das werde ich mir niemals, also selbst wenn wir morgen aufhören würden, Radio Ravnica zu machen, wird das, glaube ich, immer was sein, was irgendwo im Resümee oder so steht, weil ich da wirklich sehr, sehr stolz drauf bin und froh bin, dass wir das machen konnten.
Absolut.
Genau, und dann ging es ein bisschen wieder, also nach der Hochphase, wo alle ausgerastet sind, oh, Modern Horizons 2 Power Level, krass, wie geht's ab? Dann kam Dungeons and Dragons, Adventure of the Forgotten Realms. Ich habe mal mitbekommen, du hast starke Meinung dem Set gegenüber. Wie fandst du das denn?
Also fangen wir ganz natürlich an. Es war auch ein Set, wo wir beim Preview-Event mit dabei waren.
Stimmt, ja.
Was ich sehr cool fand. Damals fand ich das Set noch sehr okayisch und cool eigentlich, so auf Absence Arena war. Und dann ist das ganz, ganz schnell den Bach runtergegangen. Mittlerweile muss ich sagen, es hat sich ein bisschen gedreht. Es gibt sehr, sehr viele Karten aus dem Set, die auch Spiel sehen, die auch stark genug sind, in Legacy, in Modern, in Pioneer, in Standard gespielt zu werden. Aber ich finde das Set immer noch sehr, sehr schlecht designt und für einen Magic-Spieler. Es tut das, was es tun sollte, und zwar ein PR-Gag sein, um einen Standard, Leute, die aus einem D&D, ein Standard-D&D-Spieler, dazu zu bewegen, Magic zu spielen. Dafür ist das großartig. Es war das zweite Set in der Magic History, beziehungsweise das dritte Set, was top-down designt wurde. Das andere sind einfach Sets, Homelands und Kamigawa. Das ist beides nicht so die Home-Run-Sets gewesen. Und D&D ist das auch nicht. Sie hätten D&D einfach ein prima Zusatzset machen können. Hm. Sie hätten es tauschen können mit in den Timespire Remastered Slot.
Ja.
Und hätten damit, wie sie es jetzt ja auch machen mit dem Baldur's Gate, was wir bekommen, was ja auch ein Zusatzset ist.
Ja.
Damit können sie all in gehen. Sie können coole Karten drucken. Sie können wirklich auch mal abstruse Sachen machen. Aber dass wir Würfeln im Standard bekommen mit einem W20 oder einen Dungeon machen, wovon wir die Dungeon-Karten nicht fest haben, weil das Token sind, die wir ablaufen, die wir aber nicht dabei haben, wodurch ich ein Pre-Release Karten spielen konnte, die nicht funktioniert haben, die dann auch noch, wenn ich sie mal rausgesucht habe, teilweise falsch waren und grausames Set. Ich weiß, du hast ein bisschen eine lockere Meinung dazu, aber für mich ist das wirklich das schlechteste Set, was wir haben.
Ja, es ist auf jeden Fall kein Kandidat für das beste Set 2021. Ja. Aber ich muss sagen, mir haben viele, viele Sachen wirklich daraus gefallen. Also es ist wirklich so diese, es gab nicht alle Mechaniken haben super gezündet. Ich fand auch das Roll, die 20, fand ich ein bisschen zu forciert und zu sehr. Also Magic ist normalerweise sehr gut, irgendwas zu adaptieren. Sprich, zum Beispiel die Walking Dead Secret Lair. Ist so ein Fall, wie man Persönlichkeiten oder wie man das in Mechaniken übersetzt. Und das ist Roll 20, fand ich dann ein bisschen sehr, sehr, sehr krass so wörtlich genommen einfach. Wo es halt vielleicht sowas wäre wie, keine Ahnung, dass es halt eine andere Art von Chance geht. Oder wenn dein Life-Total, weißt du, wenn du, dass du dann quasi dein Life-Total ist quasi, weil es ja auch oft als Würfel dargestellt ist, das ist die Nummer, die du dann hast. Und dann hast du irgendwie, wenn dein Life-Total 15 ist, bekommst du 3 Leben. Wenn du ein Life-Total 10 ist, bekommst du 5 Leben. Oder sowas in der Art. Also das ist halt, dass du dieses Tip with a Head, diese Verbeugen vor der originalen Source, quasi, dass es immer noch drin ist, aber nicht so on the nose. Genauso wie die Dungeon-Mechanik, das Venture into the Dungeon. Auch sowas, sehr viel Hype erzeugt. Es ist auch weird, dann diese Karten zu sehen, weil alleine eine Magic-Karte oder ein Token ohne Artwork ist sehr, sehr komisch und sehr, also es war einfach eine weirde Geschichte und halt auch irgendwie nicht so durchdacht, weil es hat halt nirgendwo wirklich Play gesehen. Also im Draft, im Limited war die Treasure-Mechanik deutlich, deutlich beliebter und deutlich besser, weil es halt eben, ne, man cheatet Mana, man kennt Treasure, wie sie funktionieren, schon deutlich besser. Man hat mehr Synergien durch den schwarzen und den roten Arm in quasi andere Archetypen mit rein. Dieses Venture into the Dungeon war einfach zu schlecht, muss man einfach sagen. Selbst in Limited hat das halt einfach nicht wirklich irgendwie wirklich gezogen. Und dann müssen wir uns da gar nicht in Standard und andere Formate irgendwie quasi überhaupt das einlassen, weil da das fällt halt sowieso komplett weg so. Und das ist halt einfach so ein bisschen das, was ich so schade finde. Was ich aber cool fand, waren die Klassen. Fighters Class, Ranger Class sind, glaube ich, halt einfach sehr, sehr gute Wege. Diese Übersetzung von, du levelst halt auf, es ist ein Enchantment, es hat eine dauerhafte Wirkung und irgendwie kann man das ja auch sich übertragen auf sich selbst als Spieler. Also von wegen, ich spiele jetzt den Cleric und wenn ich das halt auf Level 3 gemacht habe, habe ich halt stärkere Effekte für mein Spiel als halt mit Level 1. Und das ist halt eben was, da fand ich das sehr gut übersetzt und halt dieses Würfeln und Dungeon, das war nicht so gut. Aber ja, das auch da kamen wir ja wieder. Wie viele Commander-Decks haben wir da bekommen? Waren es auch wieder 4?
4.
4
Commander-Decks. Das war auch ein Venture, das war ein Beholder, ein Dragon und lass mich nicht lügen, was das letzte war. Ich hab's schon nicht mehr am Schirm, es tut mir leid.
Das war, glaube ich, einmal das Enchantments und Auras und sowas.
Enchantment, das war sogar ziemlich gut.
Ja.
Und ja, bei den Commander-Decks war es hierbei auch wirklich schwierig, weil sie halt in den Commander-Decks nicht nur W20-Karten drin hatten, sondern auch mal Roll a D8.
Ja.
Also ein W8.
Da wollten sie dann alles mit reinbringen, sozusagen, ne?
Ja, wo ich auch gedacht habe, nein, dann bringt's komplett im Commander. Dann mach doch ein komplettes Würfel-Commander, was total dämlich ist, weil du halt im Commander voll am Würfeln bist. Ja. Mach das doch so, statt das irgendwie halbherzig im Set zu machen, dann im Commander aufs. Das war sehr, sehr strange und echt überhaupt nicht. Also, Avenger of the Forgotten Realms, wenn man es als Play bezeichnet, ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsplay.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, was es auf jeden Fall auch geschafft hat, ist dieses Flavorful. Also, ich habe es ja auch schon gefühlt tausendmal erwähnt, aber ich habe ja angefangen, die Forgotten Realms Bücher zu lesen. Und da hat man dann schon, das ist halt dann cool, wenn du das mit dem Blickwinkel quasi hast, wenn du aus der Welt kommst und dann auf einmal einen Elitiden oder halt eine von den Mindflayern einen siehst und so denkst du schon, oh ja, okay, krass. Aber ja, es ist flavorful, aber sonst nicht viel. Wobei man doch mal die Club Creature Lands, die quasi ungetappt reinkommen, solange man zwei oder weniger hat. Die waren halt besonders gut. Und ich glaube, da auch der Den of the Bugban oder so, oder Bug Goblin oder so. Ja. Das Rote, das ist halt auch, geht momentan im Preis richtig krass ab. Ja. Und ja, da hat man noch ein bisschen mehr Value quasi rausgezogen, wenn man denn so wollte. Aber ja, danach sind wir auch schon quasi an dem Punkt angekommen, wo wir noch vor ein paar Folgen gesprochen haben. Und zwar die Innistrad-Sets, beziehungsweise Innistrad Teil 1 sozusagen, mit Midnight Hunt. War auch auf jeden Fall sehr aufregend, weil wir gehen wieder zurück nach Innistrad. Wir haben hier sehr viele Werwölfe-Thematik gehabt, aber auch irgendwie so ein bisschen Vampir, ein bisschen Human. Wie ist dein Eindruck so im Nachhinein von Innistrad Midnight Hunt?
Ich mag Midnight Hunt, ich verstehe die Story nicht, aber ich mag Midnight Hunt, weil ich Werwölfe mag. Ansonsten muss ich sagen, als Midnight Hunt rauskam, dachte ich mir so, ja, ist ein cooles Set, es sind coole Karten drin, es ist Werwölfe drin. Mir gefällt das Setting, mir gefällt der Trailer, auch wenn der sehr brutal war. Ich finde es wirklich cool. Und habe dann mit ein paar Kollegen von mir gesprochen und einer von den Kollegen sagte dann irgendwann, ja, aber die verkaufen dasselbe Set dreimal.
Ja, das stimmt. Also es wirkt so ein bisschen.
Die erste Hälfte, dann die zweite Hälfte, wo sie dir noch einen Boxtopper drauf geben. Da war schon bekannt, dass in dem zweiten Set in Crimson auch Boxtopper drin war. Und dann war auch schon bekannt, kriegen wir noch mal dasselbe Set zusammen verschmolzen, das, was das eigentliche Set sein sollte, und zwar dann in Double Feature.
Ja.
Und als mir das bewusst geworden ist, dass ich erst den kleinen Bruder, dann die große Schwester und dann den Vater kaufe, doof jetzt gesagt,
ja,
das hat so ein bisschen die Freude aus dem Set rausgenommen.
Das stimmt, aber tatsächlich, was auch noch krass dazu kommt, was ich jetzt auch erst realisiere, ist, wir haben die ganze Zeit darüber geredet, dass welche Sets alt aufblühen nach Rotation. Midnight Hunt war dieser Punkt, wo wir endlich die Rotation haben. Und ich glaube, allein deswegen haben viele Leute, glaube ich, noch einen positiveren Blick auf Midnight Hunt als auf Crimson Vow. Einfach nur, weil da so dieses Aufatmen kam. So, ach, endlich können wir mal wieder andere Karten spielen, außer Great Henge oder was auch immer alles da gab. Also die grün-dominierten, Eldraine-dominierten Länder, Decks und so. Und das war halt dann auch so ein großer Punkt. So im Nachhinein, und wir können da eigentlich direkt Crimson Vow auch mit reinnehmen, also du hast ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. So im Nachhinein muss ich wirklich sagen, dass sowohl Midnight Hunt als auch Crimson Vow so ein bisschen wirken, wie selbst im Kontext von Standard es irgendwie nicht wert zu sein, großartig gespielt zu werden. Also es gibt nicht große neue Archetypen, die dazugekommen sind, klar. Das größte und eindrucksvolle Reprint ist, glaube ich, neben den Dual Lands natürlich Talia, Guardian of Thraben, eben für Standard und für Pioneer, dass es halt jetzt legal ist. Das ist ultra cool, das freut mich auch mega. Und allein dafür hat es sich irgendwo schon gelohnt. Aber so der Rest, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal gesehen, dass halt die Top 5 gespielten Karten aus Midnight Hunt sind zwei hier Consider. Und ich glaube, irgendwie Play with Fire und dann halt der Rest sind alles Dual Lands. Also da merkt man auch schon, der
Länder. Die genau. Länder sind auch echt gut und echt schön.
Die Länder sind Hammer, auf jeden Fall. Also auch eine schöne Herangehensweise, halt eine Alternative zu den Fast Lands, halt jetzt quasi Slow Lands zu haben, aber erfüllen halt ihren Zweck. Und auch da wieder ein sehr schönes Beispiel von einem Cycle angefangen, im nächsten Set direkt den Cycle vollendet. Und wir haben nicht so was Weirdes wie mit manchen Cycles heute noch, die irgendwie immer noch auf ihr Counterpart warten. Ja, und halt, ja, Crimson Vow. Auf jeden Fall das, wie soll man sagen, das flavorfullere Set von den beiden, oder?
Ich finde generell das flavorfullste Set des ganzen Jahres. Weil ich finde, sie haben in keinem anderen Set so eine einfach zu verstehende, kleine, abgeschlossene Geschichte. Sie haben in Kaltheim 12 Welten oder 11 Welten oder 7 Welten zusammengeschmissen und versucht, die in einen Mansch zu hauen. In Strixhaven 5 verschiedene Stories, dann hast du noch die Story von Liliana dabei und tausend andere Stories, die irgendwie versuchen, auf diesen Planeten da klarzukommen. D&D, was tausende Bücher hat an Hintergrundstories und so weiter und so fort. Selbst Midnight Hunt, wo ich die Story einfach nicht mitbekommen habe, geht um irgendein Halloween-Fest. Aber dann halt so was Einfaches wie, jo, die heiraten.
Ja.
Und es geht im Endeffekt alles nur um diese Party. Und es dreht sich um, keine Ahnung, 800 Quadratmeter auf diesem Planeten. Das ist halt witzig und cool und das bringt halt diese Story so unendlich gut rüber. Auch von den Karten her fand ich es großartig. So mit Wedding Ring, Wedding Planner, was denn alles. Und das fand ich echt gut.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen da ja auch, glaube ich, was man auch noch erwähnen muss, ist halt die Dracula-Karten, die auch immer noch nicht, also wo ich immer noch sagen würde, okay, auch da ist so der krasse Einfluss ist irgendwie sehr viel geringer. Kaum jemand redet über die Dracula-Karten. Anders wie damals bei Godzilla, was ja noch bei Ikoria richtig groß war. Oh, andere IPs, auf einmal in Magic, so hupp. Jetzt ist es halt auch nicht kein Big Deal mehr, so. Aber das fand ich auch einfach ziemlich cool, auch umgesetzt. Wir haben auch den Zorin, den Planeswalker, der auch so Castlevania-eskes Artwork teilweise hat. Das war ziemlich, ziemlich cool. Aber ja, so der große Einfluss, der fehlt irgendwie noch. Also ich bin mal gespannt, ob das vielleicht auch so ein Ding wird, von wegen, wenn wir dann die nächste Rotation haben, wo dann die Midnight-Hand beziehungsweise die Midnight-Sets, wo die dann auf einmal groß werden und man sagt, okay, jetzt können die auch endlich mal so richtig wirken. Weil aktuell fühlt sich das noch nicht so an.
Nicht wirklich, nee. Auch wenn ich natürlich den Frame und die verschiedenen Artworks großartig fand in beiden, also im Midnight-Hand mit diesem Vampire, mit diesem Tag-Nacht, wo dann auf der Frontseite die Blumen heller sind als dann nachts.
Ja.
Oder eben halt dieser krasse Vampirrahmen. Aber das war es auch mittlerweile so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist ganz cool. Jetzt kriegen wir in Kamigawa Dynasties noch so Razor Blade Ninja Rahmen. Und ja, alles in allem muss ich sagen, so, wir haben eine Menge Rahmen und das sind ja nur nicht mal alle, das sind ja nur die Rahmen, die wir in den normalen Sets hatten.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich so, dass man so cool wie es wäre, dass man so viele verschiedene Optionen hat oder was das für Potenzial hat. Man merkt es ja auch bei Kartenspielen wie Pokémon, wo dann diese eine V-Max randlose Glurak irgendwie 12.000 Euro irgendwie wert ist. So richtig den Eindruck macht Magic irgendwie noch nicht. Da gibt's halt sehr viele Versionen und man freut sich irgendwie, wenn man mal eine Foil-Showcase-Frame hat, aber so wirklich was wert ist sie nicht. Und es ist halt so, ja, okay. Es ist halt irgendwie nicht so. Es ist wirklich ein bisschen forciert, ohne dass man davon so viel sieht. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Jahr gewesen, was Standard-Sets angeht, beziehungsweise alle Booster-Sets eigentlich. Was wäre denn jetzt, wenn du eine davon küren müsstest, das beste Set des Jahres, das schlechteste Set des Jahres und dein persönliches Lieblingsset des Jahres?
Also das beste Set ist, glaube ich, einfach vom Einfluss her Modern Horizons. Das liegt aber auch dran, weil ich halt nicht Arena- oder Standardspieler bin. Als Arena-Standardspieler würde ich wahrscheinlich was anderes wählen. Schlechtestes Set, ja, D&D, ziemlich easy für mich. Und ich glaube tatsächlich, dass das beste Set des Jahres und da hoffe ich ein bisschen auf die Zukunft, irgendwann Crimson Vow sein wird. Ich denke daran, ich hoffe das und ich denke, dass das Set sehr viel schlummerndes Potenzial hat, also mein persönliches bestes Set. Das overall beste Set ist meiner Meinung nach Modern Horizons 2, da
gibt's gefühlt
keinen Weg dran vorbei. Und ja, es ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja, also das beste Set, stimme ich dir zu, ist Modern Horizons 2. Also rein objektiv, was der Einfluss quasi angeht, das ist einfach das Set, was Eternal-Formate definiert jetzt momentan. Und als jemand, der sich eigentlich vorgenommen hat, sich auf Modern zu fokussieren dieses Jahr, was dann aus Modern Horizons 2 Gründen nicht so ganz funktioniert hat, muss einfach sagen, es ist das stärkste Set vom reinen Power-Level her. Als Draft-Erfahrung auch sehr, sehr interessant und sehr einfach eine ganz andere Welt zu den Standard-Drafts. Das schlechteste Set meiner Meinung nach ist, glaube ich, tatsächlich Strixhaven. Einfach nur, weil es halt, klar, es hat so ein bisschen den Flavor, aber so die, also es fühlt sich halt so an, als ob halt da keine Karte drin ist, die man irgendwie die man irgendwie haben möchte. Außer jetzt natürlich Expressive Iteration in jedem Is-It-Deck, in jedem Format. Aber sonst gibt's da jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, wie zum Beispiel bei Innistrad, okay, da sind immerhin Duels drin, das ist cool. Oder ein paar Planeswalker in einem alternativen Artwork oder sowas. Da gibt's irgendwas Cooles drin. So, aber bei Strixhaven denke ich mir irgendwie immer so, ja, also selbst die Snarl-Länder, also diese, wo du was vorzeigen musst, das ist halt so, also würde ich auch, glaube ich, lieber einfach ein Gainland spielen oder irgendwie ein Scryland oder sonst irgendwas. Und deswegen würde ich sagen, Strixhaven ist so das schlechteste Set. Und mein persönlicher Favorite ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich so die Liste mir angucke, Kaldheim. Kaldheim tatsächlich. Kaldheim war das einzige Set, wo ich mir eine Boosterbox dieses Jahr gekauft habe. Und das war halt dann wirklich was, das habe ich dann nochmal richtig zelebriert. Ich mag den Frame, ich mag, ja, dass da so viele Tribes drin sind. Es ist halt Elfen und halt ne, die ganzen Wikinger-Thematiken, dieser Frame. Es gibt sehr starke Karten, die bis heute immer noch Play sehen, siehe Alruns Epiphany. Es gibt diese coolen MDFC-Karten, die immer noch irgendwo halt cool sind und die man zumindest in Commander ganz nett mal spielen kann. Und ja, es hat da die 20€ Commander-Decks, was halt auch ziemlich cool ist. Ach ja. Aber was ein Jahr auf jeden Fall. Das kann man definitiv mal so sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu den sonstigen Produkten. Ich glaube, da müssen wir mit dem Elephant in the Room mal reden. Secret Lair. Wie viel hatten wir und wie viel davon waren wirklich interessant?
Wir hatten 45 Drops Secret Lair. Wenn ihr mal überlegt, wie viele Wochen ein Jahr hat, heißt das, wir haben mehr Singles bekommen als eine Woche.
Ja.
Als wir Wochen haben.
Nicht ganz, wir hatten 52 Wochen, aber es war halt so ungefähr, also etwas mehr als jede zweite Woche auf jeden Fall.
Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich habe Ferien abgerechnet, Entschuldigung, da kommt der Student wieder durch.
Stimmt.
Aber es ist wirklich, wirklich krass, wie viele Singles wir hatten und vor allem, wie krass sie sich entwickelt haben. Ich habe neulich im Lecky Talk dafür auch ein bisschen rausgehauen, wo es darum ging, so die Veränderungen von Secret Lair, von meiner Wahrnehmung von Secret Lairs. Wir hatten, als wir in das Jahr reingekommen sind, einen ganz bitteren Nebengeschmack mit Walking Dead. Und sind dann in irgendwelche Sachen reingekommen, wie zum Beispiel diese Titans, wo dann Kroxa und Uro in dem Kaltheim Artwork rausgekommen sind. Wir hatten diese wunderschöne Valentinstags-Gedöns, was rausgekommen ist. Und noch so viel mehr. Es ist echt viel gewesen. Und ich meine, die große Preisfrage, die im Raum steht, ist natürlich, hast du dir eine Secret Lair geholt? Ich frage ja jedes Jahr wieder.
Also ich habe ein bisschen überlegt an diesem Secret Lair Commander Deck. Und tatsächlich an dem Mischief Secret Lair. Oh ja. Aber das war halt, das waren so die beiden, wo ich am ehesten noch überlegt habe, so okay, das könnte sich lohnen. Also für mich persönlich, weil ich die Karten tatsächlich gebrauchen könnte. Aber im Endeffekt, nee, es hat noch nicht gereicht. Also für mich ist da halt zu viel noch im Argen für mich jetzt persönlich, im Sinne von, wann bestellt man sich die, was ist auch die Message, die man quasi nach draußen sendet, wenn man sich so eine Secret Lair kauft, dass man solche Art von Produkten unterstützt und das. Den Eindruck möchte ich halt einfach nicht machen. Ich verurteile niemanden, der es tut. Jeder, der sich da denkt, okay, diese Karten, die sind Hammer und die möchte ich unbedingt haben, you go. Absolut. Aber ich persönlich bin da eher so, keine Ahnung. Oder was wir natürlich auch hatten, sind die Shockland Secret Lairs.
Oh ja.
Was so ein bisschen auch so ein Kernproblem sagt, dass sie immer so, sie wollen dann den Leuten auch ein bisschen was bieten. Aber dann sind die Aufteilungen so weird, dass man es irgendwie dann doch nicht kaufen möchte. Wo es halt immer nach den Shards von Alara, glaube ich, aufgeteilt war. Also es gab halt eine Culture, es gab ein Shockland-Band, Esper, Grixis, Junt. Und wenn du von allen Shocklands ein Playset haben wolltest, hast du, glaube ich, 5 Shocklands übrig gehabt, wovon du dann 5 hattest anstatt 4. Also es ist überhaupt nicht aufgegangen. Und wenn man sich dann mal vergleicht anguckt, diese Phyrexian Predators, wo man einfach komplett sagt, okay, das ist value-mäßig, hätte man nie gedacht, dass man das bekommt mit so vielen super teuren Karten und so weiter. Und da geht's auf einmal, bei Shocklands geht's nicht. So. Und das ist halt auch irgendwie so super weird. Auch dass die Shockland Secret Lair hat nur 3 Karten, aber jede Basic Land Secret Lair Drop hat 5. Und das sind halt so Sachen,
nicht
wo man
denkt. Es gab eine, die hatte 10.
Genau, es gab noch eine, die gab 10. So. Es ist halt so, wenn ihr schon diese Produkte anbietet und alle wissen, so was die Produktionskosten angeht und so weiter, das lohnt sich zu 1000% für Wizards of the Coast. Warum macht ihr dann nicht mal ein Secret Lair? Einfach nur eine, wo ganz klar ist, das geht an die Constructed-Leute, das geht an die Leute, die eine Landbase einfach sich holen wollen. Oder warum bietet man einfach sowas wie die Shockland Secret Lair einfach nicht dauerhaft an? Weil es ist halt so ein grundsätzliches Problem von Leuten, die halt eben Pioneer Modern oder halt Legacy anfangen wollen, das ist halt die Landbase. Die ist einfach zu teuer. Man kommt nicht dran. Die hatten halt wirklich diese Option mit diesem doch sehr coolen Paket irgendwie, aber in der Umsetzung doch irgendwie verkackt. Und das ärgert mich.
Ja, kann ich absolut verstehen.
Aber hast du dir denn welche gekauft?
Halt, ja, tatsächlich. Ich habe mir die Mark Pool aus dem neuesten geholt. Weil da waren Wastelands drin, Birds of Paradise und Brainstorms, die ich haben wollte.
Ja.
Und das waren tatsächlich die, die spiele ich halt auch alle. Deswegen habe ich mir die Firma geholt zum Spielen. Mhm. Und ich habe mir einige, wie jetzt auch die Prätoren und so weiter, mal geholt fürs Unters Bett legen.
Klar, macht Sinn.
Da bin ich ja leider jemand, der da so hin und wieder mal value-mäßig ein paar sich holt und die weiß, die werden teuer und die lege ich dann weg. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich halt immer noch der Meinung, wenn euch die gefallen, dann holt ihr euch. Immer noch besser, als der nachträglich über den sekundären Markt zu holen.
Ja.
Weil es ist mittlerweile nicht mehr so schwer wie früher. Mhm. Aber es ist lang nicht mehr so, dass man einfach jedes Ticket leer mitnimmt.
Auf gar keinen Fall.
Ich bin ganz froh, ich mache ja relativ viele davon auf bei mir am Channel. Und ich muss sagen, das sind ja alles Leihgaben. Und ich bin so froh darüber, dass es alles Leihgaben sind.
Ja, definitiv. Also also ich glaube, vom finanziellen Aspekt her, allein, dass es halt so ein Limited-Produkt ist, lohnt es sich in the long run natürlich irgendwann, sich die halt irgendwie unter das Bett zu legen, wie du es machst. Das könnte man theoretisch, glaube ich, mit allen machen. Und theoretisch würden alle irgendwann Gewinn abwerfen. Mhm. Aber bei der Anzahl, also ne, 45, ist, glaube ich, einen kleinen Tacken weniger als letztes Jahr, wo wir wirklich irgendwas von 50 plus oder sowas hatten oder so. Also irgendwie sowas in den Rahmen. Es waren noch mal ein paar mehr als dieses Jahr. Aber es ist einfach zu viel. Man kann es nicht mehr, man kann nicht mehr alles kaufen. Also es gilt in jeder Hinsicht bei Magic the Gathering. 2021 ist das Jahr der Realisation, dass man sich nicht mehr alles kaufen sollte. Weil halt auch einfach nicht mehr alles für allen ist. Also es ist halt, früher war klar, ein neues Produkt kommt raus, das ist für Magic-Spieler oder Magic-SpielerInnen. Mittlerweile gibt's halt Produkte für Commander-Spieler, für Modern-Spieler, für Legacy, für Sammler, für Leute, die gerade neu anfangen, wobei da auch stark nachgelassen wurde. Und ja, es ist eine weird Zeit auf jeden Fall. Aber ja, Thema andere Produkte. Wir hatten ja auch noch einen ganzen Schwall pre-constructed Decks. Und wir haben es eben schon in der Übersicht über den Standardsets immer wieder gesagt. Zu jedem Standardset gibt's jetzt Minimum 2 neue Decks. Wie findest du denn diese Entwicklung von Commander Precons? Ist das was du sagst, okay, so haben neue Spieler immer die Möglichkeit, irgendwo einzusteigen? Oder sagst du, du vermisst die Zeit, wo es einmal 5 gab und das war's im Jahr?
Ich vermisse richtige Precons. Also, ich musste sehr hart lachen. Ich möchte diesen Menschen, wir haben sie auch mehrfach schon im Podcast erwähnt, noch einmal ganz kurz erwähnen. Ich habe die Aussage meines Jahres gefunden. Man findet ja immer so eine Aussage im Jahr. Und ich habe sie sehr spät in diesem Jahr gefunden. Und zwar war das eine Aussage vom Commander Kompass, im Commander Kompass, die gesagt haben, du bist ja kein Magic-Spieler, du bist Commander-Spieler. Und das finde ich großartig, diese Aussage. Mhm. Weil Commander ist eine eigene Welt im Endeffekt. Es ist ein eigenes Spiel, was zufällig dieselben Karten hat.
Ja.
Und die ganzen Precons alle auf Commander zu wälzen, finde ich schwierig. Klar, wir hatten jetzt jahrzehntelang ohne Commander-Decks, gab halt kein Commander. oder zumindest nicht in der Masse. Ich finde, diese 60-Karten-Decks von früher, diese Themendecks, die dir einfach nur beibringen, wie eine Thematik zu spielen ist in diesem Set, finde ich so viel wichtiger. Wir haben es ja gar nicht angesprochen, in dem Innistrad-Sachen haben sie ja angefangen, Karten, die nicht in den Commander-Decks sind, aber als Commander-Karten zu flaggen und sie in die Set-Booster reinzutun.
Damit auch Commander-Spieler Booster kaufen müssen.
Genau, das heißt, in einem Crimson-Vow-Booster, wo es ein rot-schwarzes und ein blau-weißes Commander-Deck gab, gibt es grüne Commander-Karten in diesem Set, die du in den Set-Boostern kaufen kannst. Und das finde ich halt, das ist halt Schwachsinn. Dann sollen sie die einfach in die Commander-Decks tun oder sollen ein dediziertes Commander-Set immer anbieten und uns dann lieber noch mal anständige Starter-Decks geben und nicht alles nur mit Challenger-Decks vollprügeln.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, die Commander-Preconstructed Flut hat mich halt, also ich als jemand, der, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen die Commander-Erwachung hatte, zwangsläufig, weil halt, das ist halt so das Format, was du mit mehreren Leuten spielst, das einzige Multiplayer-Magic-Format. Und da habe ich halt natürlich ein bisschen mehr gespielt, also ich würde sagen 1000% mehr, als bisher ich Commander gespielt habe. Was cool war, weil ich kam dazu, mal ein paar Decks zu bauen und so weiter, und da können wir auf jeden Fall noch später ein bisschen drauf eingehen. Aber ich habe auch gemerkt, diese Flut an Pre-Constructed Decks, wo in jedem Deck potenziell noch irgendwie diese Artefakt-Map aus dem Lorehold Commander Deck. So, dann ist mal hier irgendwie so ein Counterspell mit drin. Da hatten wir, glaube ich, irgendwo noch mal ein Cycle drin, wo alles, wenn dein Commander draußen ist, sind die Karten umsonst, kannst du sie spielen. Die haben Commander komplett auf den Kopf gestellt.
Und die waren in Ikoria, aber.
Ach so, ja, okay, das ist noch ein bisschen weiter weg hin. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass in jedem Commander Deck bemühen sie sich wirklich so, immer ein, zwei Sachen reinzustreuen, wo dann vielleicht der Commander-Spieler oder die Commander-Spielerin halt sagt so, vielleicht kaufe ich es mir ja doch nur für die Karte und dann hat man noch ein Deck irgendwie zu spielen. Und ja, ich habe mal irgendwann den Witz, glaube ich, gebracht, dass selbst Leute, die nicht Commander spielen, glaube ich, mittlerweile 5, 6 Commander-Decks herumfliegen haben. Einfach nur, weil man nicht drum herum kommt. Also sie waren halt mit 20 ja. Euro irgendwie super günstig, super affordable. Jetzt sind sie wieder bei 40 Euro, aber irgendwie auch nicht auf einem Power-Level als die jährlichen Commander-Decks. Was halt auch irgendwie, also es ist halt eine ganz, ganz komische Geschichte. Ich würde dir auch zustimmen, dass, also ich glaube, das Ganze wird noch ein bisschen mehr problematisch werden nächstes Jahr, weil wir hatten ja letztes Jahr das Year of Commander. Jetzt haben wir die Commander-Kommerzialisierung Panultimum mit halt eben noch mehr Commander-Sets. Wir haben exklusive Karten zu jedem Set. So, man merkt in den Standard-Sets selbst ein Shift zu legendäre Kreaturen, sprich Tovola. Mhm. Designt man so, dass sie auch eben für Commander gut funktionieren, für alle Werwolf-Decks zum Beispiel. Und ich glaube halt, keine Ahnung, vielleicht hat man auch irgendwann so einen Punkt erreicht, wo auch selbst Commander-Spieler sagen, okay, reicht uns jetzt, danke. Und das weiß ich halt nicht, wann dieser Punkt kommt, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass es so langsam irgendwie mal Zeit wird, dass sich daran noch was ändert, weil ich stimme dir zu, es ist viel zu viel. Man hat halt keinen guten Einstieg mehr für andere Constructed-Formate. Und wie gesagt, ich will auch niemandem was wegnehmen, so. Das heißt jetzt, dass ich so gegen Commander-Spieler bashe, aber es ist halt einfach ein Punkt, wo ich mir denke, jetzt irgendwann fangt ihr halt an, wirklich einfach neue Staples zu drucken in den Legends-Sets, damit ihr die wieder als Reprints in den Commander-Decks anbieten könnt. Das ist halt einfach so eine selbsterfüllende Prophezeiung quasi immer wieder, wo man dann eine Commander-Plate irgendwie mit reinpackt, irgendwie ein Jeweled Lotus mit reinpackt und so weiter. Ja, und diese Busted-Commander-Karten, wo jede Playgroup sich irgendwie individuell darauf einigen muss, die nicht zu spielen, weil sie einfach nicht spaßig sind, werden halt einfach immer wieder einfach gespielt. Und das ist halt einfach, ja, schwierig. Finde ich. Aber Thema Precons, wir haben nicht nur Commander Decks bekommen, sondern auch Produkte, die wir beide eigentlich, glaube ich, ziemlich cool fanden, oder? In Form der Challenger Decks.
Also ich fand 4 von den 8 Challenger Decks, die wir bekommen haben, cool.
Ja, stimmt. Also, wir hatten einmal einen Cycle Mod mit Standard Challenger Decks und einmal einen Cycle mit Pioneer Challenger Decks, aber wir reden erstmal kurz über die Standard den Standard Cycle von Challenger Decks. Gab's da was du dir gekauft hast oder wo du irgendwie ein spezielles Auge drauf hattest oder war das eher so ein okay, ist nicht für mich, lass ich aus?
Also ich habe ein paar aufgemacht tatsächlich, weil mir ein paar zur Verfügung gestellt wurden. Es war ja, glaube ich, das UB Rogue, war, glaube ich, meiner Meinung nach das Beste davon. Dann hast du so ein grünes und so ein rotes. Das grüne war irgendwie 80% Throne of Eldraine, genau wie das rote. Du wusstest ganz genau, die Dinger rotieren raus, die sehen aus wie die letzten 2 Jahre auch und wenn die rausrotieren, sind die nichts mehr wert. Und ich weiß noch nicht mehr, was das vierte war.
Ja, also wir hatten Azorius Control, Dimir Rogues, Mono Red Aggro und Mono Green Stompy. Ja, aber wie du schon sagst, also ich habe mir, glaube ich, damals das Azorius Control Deck gekauft, weil das Coole war, da war Skyclave Apparition 2-mal drin.
Yes.
Das hat sich halt für mich value-mäßig dann doch gelohnt. Ich konnte dann noch mit dem Deck, glaube ich, ein bisschen Standard spielen damals. Also ich habe es, glaube ich, dann 1-2-mal tatsächlich noch gespielt. Ich habe noch ein ungeöffnetes Dimir Rogues da, weil ich da plane, daraus ein Pioneer-Deck zu bauen, was halt auch so ein Ding ist. Dass man halt, was der Punkt, den ich immer wieder sage zu Pioneer, man kann halt alte Standard-Decks nehmen und sie halt in Pioneer-Decks recht easy umwandeln. In manchen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Und das möchte ich halt damit auf jeden Fall noch machen. Und ja, Mono-Red, also jeder Challenger-Deck-Cycle hat halt eben Mono-Red-Variante. Und ja, Mono-Green Stompy hat halt leider die Greathenge gefehlt. Das wäre auch was vielleicht heute dem noch ein bisschen Value geben könnte. Aber wie du schon sagst, es kam im April raus, im Herbst kam die Rotation. Alle Decks sind mehr oder weniger wertlos geworden, über Nacht mit der Rotation. Und dementsprechend, ja, müllen sie Local Game Store Regale voll. Und das ist halt eigentlich echt schade. Ich wünschte mir, sie würden sie früher bringen, damit sie länger halten. Aber ich glaube.
Ja, aber das wäre ja ökonomisch. Das würde ja Sinn für die Spieler machen und die Spieler würden nicht mehr kaufen. Das ist ja mehrfach das, was wir jetzt auch im letzten, vorletzten Podcast besprochen haben, mit den Preissachen, wo halt sagt, ja, okay, wenn weniger Leute das Zeug kaufen, dann müssen die halt teurer werden, damit die Ding ist. Oder wir schmeißen die einfach so hart auf den Markt, dass die Leute es kaufen, Spaß damit haben und dann neue Zeug kaufen müssen.
Ja, absolut.
Und das ist halt leider das. Anders sind sie es ja angegangen bei den zweiten Cycle.
Genau, den Pioneer Challenger Decks, die da namentlich Azorius Spirits, Lotus Field Combo, Mono Red, natürlich Mono Red Burn und Oz of Auras beinhalten. Und das Tolle hierbei ist, Pioneer ist ein nicht rotierendes Format. Und das heißt, ihr kauft das einmal und selbst wenn ihr nie wieder Pioneer spielt, habt ihr funktionierende Pioneer-Decks zur Verfügung. Mhm. Und wir hatten ja vor ganz, ganz langer Zeit, das war am Anfang, haben wir das noch viel diskutiert von den ersten Challenger-Decks, gab es ja die Modern-Event-Decks oder das Modern-Event-Deck, meine ich. Ne? Das war ja auch so ein Ding. Theoretisch könnte man sich das auch heute noch kaufen und dann Modern spielen, aber Modern hat sich halt schlagartig verändert, deswegen ist es nicht mehr wirklich spielbar in dem Sinne. Aber das ist halt eben das Coole an zumindest den Pioneer-Challenger-Decks, dass man so sagt, okay, so, ne, die sind auch einfach auf dem Power-Level, dass du sie halt ohne Probleme zum Local Game Store mitnehmen, zur Pioneer Play Group mitnehmen kannst. Und sie funktionieren halt sehr gut und haben
wie
genug Reprints
haben bei dir auf dem Channel.
Genau, genau. Da haben wir mehrere Decks gegeneinander antreten lassen. Und die machen halt auch echt Bock, gegeneinander zu spielen. Also, ich habe immer noch Bock, Lotus Field Combo anzupassen, das Sideboard, so ein paar Sachen, die man sich so rauswischen kann, mit Fae of Wishes halt so ein bisschen anzupassen, Finisher rauszuziehen. Azorius Spirits hat mir so gut gefallen, dass ich mir jetzt die Band-Variante zulegen werde, was nicht günstig ist, weil halt Simic Lands sind so teuer. Das werde ich mir auf jeden Fall holen, die Collective Company-Sachen. Wie gesagt, Mono Red, Oz of Auras sind einfach stabile Decks. Auch wenn sie nicht Top-Tier sind, damit kannst du ein anderes Deck überrollen, was nicht darauf vorbereitet ist, ohne Probleme. Wie zum Beispiel Mono White, was du eindrucksvoll bewiesen hast. Und ja, es sind grundsolide Decks. Und mich würde da mal wirklich mal interessieren, wie sich das über die Zeit zeigt. Also es hängt natürlich davon der Beliebtheit von Pioneer ab. Aber siehst du da ein Potenzial, dass das so ein bisschen auch in Zukunft noch mehr Wert generiert, diese Challenger-Decks?
Ich hoffe, dass sie einen reißenden Umsatz gefunden haben und dass sie irgendwann, es müssen jetzt nicht wieder vier sein nächstes Jahr, aber zwei. Es gab eine Zeit lang, da gab es immer zwei Challenger-Decks. Challenger-Decks sind ja nicht neu. Mhm. Die gab es damals ja auch schon. Die schon vor dem Amonkhet-Aufkommen der Challenger-Decks. Das waren Decks, die einfach, du hattest die normalen Casual, Standard, Constructive Starter-Decks, die da rumstanden. Oder du hast dir eben eins von diesen Challenger-Decks gekauft, die halt besonders stark waren. Da gab es zum Beispiel im ersten Zendika gab es eins mit Vampiren, da waren Bloodgast und ein Fälschland drin. Das krass. War krass.
Krass.
Dann hast du ein blau-schwarzes Infect und ein rot-weißes Metalcraft zu Zeiten von Scars of Mirror und so weiter. Es ist großartig. Und zwei reichen pro Jahr.
Ja.
So, und das wäre halt cool, wenn sie halt immer mal wieder so, es muss ja auch nicht das Top-Tier-Deck sein. Es reicht ja, wenn sie das dritt- oder viertstärkste Deck nehmen und sagen, hey, wir brechen das ein bisschen runter und ihr habt hier einen Core dafür, den ihr aufbauen könnt. Viel Spaß.
Ja.
Davon zwei Stück pro Jahr, easy. Dann machen sie noch das einmal mit Modern und dann sind wir doch alle happy.
Absolut. Vor allen Dingen, das ist halt eben das Ding, ne? Alle beschweren sich bei den Eternal-Formaten, dass es kein gutes Entry-Level-Produkt gibt. Und ich finde, die Aufbau der Challenger-Decks, auch die Standard-Decks, für die Zeit, wo sie rausgekommen sind, ist es das, was man eigentlich will, ne? Du interessierst dich gerade für Magic, du weißt nicht ganz genau, wie du einsteigen sollst, weil so ein Deck über Kartenmarkt zu bauen, ist nicht cool. Auf der anderen Seite sagt dir jeder Spieler oder sollte dir jeder Spieler oder jede Spielerin sagen, boah, jetzt sich Booster zu kaufen, bis man ein Deck zusammengestellt hat, macht das auf gar keinen Fall. Und jetzt gibt's halt diese Challenger-Decks, die du halt wirklich für, was war das, 35 bis 40 Euro, glaube ich, hast du halt einfach ein komplettes 60-Karten-Deck mit 15 Karten Sideboard, mit allen Tokens, die du brauchst, mit einer Strategie, die sich in der Vergangenheit schon bewiesen hat. So hast du auf jeden Fall so einen Grundstock, den du halt aufbauen kannst. Und tatsächlich nächstes Jahr, 2022, Frühjahr tatsächlich wieder, momentan, glaube ich, angekündigt zwischen Double Feature und Kamigawa sogar noch, sollen die nächsten Cycle Standard-Challenger-Decks holen kommen. Was natürlich dann
so ein bisschen früher als das letzte Mal.
Definitiv. Und das fände ich auch cool, weil dann hatten wir ja natürlich diesen Wunsch, den ich eben geäußert habe, dass man einfach länger was von diesen Challenger-Decks hat. Und eben, ne, wenn man auch für uns jetzt, ne, du spielst hauptsächlich Legacy oder Modern, ich spiele hauptsächlich Pioneer oder Modern. Wenn wir halt mal Standard mitspielen wollen, nehmen wir uns eben so ein Deck, sleeven das ab, zocken mal. Und wenn wir danach auch das einfach die Karten verkaufen, wenn sie was wert sind, dann haben wir ja auch immer noch unser Geld quasi gemacht. Und das viel mehr verlangen wir auch gar nicht.
Ich verlange immer noch Anfangsprodukte, Starterprodukte. Wir haben dieses Jahr ein Starterprodukt bekommen für jemanden, der keine Ahnung hat, was Magic ist.
Ja.
Wir haben 1 bekommen.
Ja, das ist schon krass.
Und das war auch nur eine abgedatete, schlechtere Version von einem Ding, was wir letztes Jahr bekommen haben.
Ja.
Also es ist, also die Rede ist von dem Magic Arena Starter Kit, das nichts mit Arena zu tun hat, außer dass da tatsächlich ein Arena-Code drin ist.
Ja, wow.
Im Vergleich zu allen anderen Produkten mittlerweile. Mhm. Aber da ist tatsächlich ein Starter und da ist ein Arena-Code mit drin. Und das sind so 2 Decks, die du billig für 5, 6, 7 Euro abpicken kannst und verschenken kannst, damit spielen kannst, Spaß haben kannst. Großartig, mehr haben wir auch nicht. Mehr haben wir echt nicht.
Das stimmt,
und vor allem nicht halt für Local Game Stores, so an anderen Produkten, außer halt diese Standard-Wave, die jeder bekommt. Mhm. Weil, naja, wir haben dann, wie gesagt, wir haben dann noch das zweite Produkt, was wir aufgeschrieben haben, was nicht Commander-Deck oder Challenger-Deck oder normales Set-Zeug ist, ist Commander Legends Green.
Commander Collection, ja, genau.
Commander Collection Green, genau.
Ja.
Wo wir uns selber ja schon gegen ausgesprochen haben, wo wir sagen, ja, wir hatten halt Spellbooks. Ja. Bist du da immer noch so dran?
Ja, auf jeden Fall. Also Spellbooks waren halt eine schöne, flavorful Variante, halt günstig gute Reprints rauszuhauen. Und ich finde diese Commander Collection, also das spricht ja noch nicht mal jeden Commander-Spieler an, weil wenn du nicht in der Farbe drin bist, bist du halt nicht interessiert an diesem Produkt. Und es sind halt irgendwie auch nur 7 Karten für 30 Euro oder was. Klar, es sind teure Karten, aber
50 bis 60.
Ja, oder noch teurer, genau. Es ist quasi eine teurere, limitiertere, weil nicht jeder daran interessiert ist. Und einfach grundsätzlich schlechtere Version von Secret Lair Drops. Nur super teuer und im Local Game Store. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Also ich find's ein weirder Shift. Und auch wieder so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie lange, oder ich hoffe, dass Commander-Spieler irgendwann sagen werden, hey, das ist uns irgendwie zu viel Kram einfach. Also zu viel so Phishing for Commander-Spieler sozusagen. Und diese Commander Collection, da gab's ja noch den Aufschrei mit Commander Collection in Foil, die ja nur WPN Premium Stores bekommen haben, die dann noch mal bei 120 Euro oder sowas waren. Wo ich auch denke, keine Ahnung, also ja, wir haben tatsächlich hier einen WPN Premium Store und da waren die halt noch bis zum letzten Mal, wo ich da war, lagen die da halt und konnte man immer noch für 150 Euro kaufen, aber keine Ahnung, also weiß ich das nicht, halt mache ich nicht, will ich nicht. Und da war halt so schön diese Planeswalker Spellbooks, die haben halt 15 Euro gekostet. Ein super Geschenk auch für so Leute, die halt mal vielleicht Magic gespielt haben, waren schöne Karten, waren klassische Karten drin, wie ne, halt eben Counterspell oder halt die Jace, Chandra, X, Planeswalker und so weiter. Und hätte man nicht ändern sollen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich ein Produkt, was nächstes Jahr discontinued wird, nachdem Commander Collection Schwarz rauskommt. Oder ne, ist noch nicht rausgekommen, oder?
Es kommt im Double Feature.
Ja, okay. Dann wird's rauskommen und wahrscheinlich auch das letzte sein. Ist meine Spekulation.
Ja, und dann würde ich auch sagen, gehen wir zum erstmal letzten Block, den wir uns so aufgeschrieben haben, und zwar Magic und wir und Magic in 2021 und wir. Dabei geht es da nicht nur um die Karten, sondern auch so ein bisschen so um die Firma, um Produkte, die wir gesehen haben. Mhm. Und wie hast du dein Magic-Jahr 2021 wahrgenommen? Gab es da irgendwelche Höhen, Tiefen?
Ja.
Wie empfindest du das jetzt rückwirkend?
Also, ich sag mal so, aus einer Content-Creator-Sicht als Podcaster gab es viel, worüber wir natürlich berichtet haben, was natürlich dann auch, oder wo wir involviert waren, sprich Preview-Karte, sprich Preview-Event und so weiter. Dass wir da halt viel auch mit Wizards of the Coast zusammenarbeiten konnten, das war sehr schön und das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Als Magic-Spieler muss ich sagen, sehe ich gerade Magic the Gathering so ein bisschen auf dem Bergab, ehrlich gesagt. Also es gibt ja auch mal so diese Spielerumfragen, so hey, wie siehst du gerade Magic sich entwickeln? Und bei mir ist das halt in diesem Jahr sehr extrem bergab gegangen. Das kann natürlich ein bisschen dran liegen, dass jetzt zum Jahresende sehr viele Negativ-News kamen oder für mich Negativ-News wie Alchemy, wie Secret Lair Drops, wie so dieses Zu-Ende-Gehen der Pro-Szene. Was einfach so ein wichtiges Thema ist, also es wird einfach nicht adressiert, also niemand weiß, wann da irgendwie eine Ankündigung kommt oder was da konkret geplant ist.
Ähnlich wie der Spectator-Modus.
Genau, ähnlich wie ein Spectator-Modus, also es scheint so ein bisschen zu sein, also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, Wizards of the Coast versucht jetzt noch ein bisschen Paper einzucashen und versucht dann komplett auf ein Casual Commander Kitchen Table Spieler umzuswitchen. und halt auf Arena. Und das sollen die beiden Hauptsachen sein, die halt eben monetarisiert werden. Der Rest ist eigentlich mehr oder weniger egal. Und wie gesagt, das ist halt nur mein persönliches Gefühl, weil ich halt einfach großen oder lang einfach wenig bis keinen Support für so die Spielerschaft sehe, die es halt schon seit 20 plus Jahren gibt. Und das ist halt einfach was man sieht auch mit so ein paar Aktionen. Ne? Wir haben dann Post Malone, der jetzt angefangen hat zu spielen, auch in seinen Videos oder in den Videos, wo er auftaucht. Das ist ultra unterhaltsam zu gucken. Wir hatten diese etwas komische Mr. Beast-Aktion, die nie wirklich noch mal irgendwie adressiert wurde oder wo es auch irgendwie keinen wirklichen Gewinner oder sowas gab, was so ein bisschen komisch wirkt. Und es wirkt halt so ein bisschen, Magic versucht gerade größer zu werden in den neuen Spielern. Und das ist ja auch schön und gut. Aber gleichzeitig lassen sie so ein bisschen verfaulen, was halt Magic über die Jahre gehalten hat. Und das ist halt eben die starke Community, die starken Modern-Spieler, die auf jedes Grand Prix gegangen sind, die ganzen Drafter, die ganzen, ne, diese ganzen Spieler, die halt auch einen Großteil von unserer Community halt eben ausmachen. Oder von den Leuten, mit denen wir halt so über Magic reden. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich schade finde, dass das eben, ja, ein bisschen weniger geworden ist. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Also, wie siehst du denn Magic sich entwickeln 2021?
Ich fand es tatsächlich positiv.
Okay.
Wir haben sehr viele negative Aspekte besprochen. Wir haben auch natürlich mit Arena und also Arena ist für mich mittlerweile auf demselben Niveau wie Magic Legends, was wir hatten. Das ist dieses, es kann langsam auch einfach das Kinute werden.
Also, naja, genau.
Das war ja Magic Legends, weil dieses Spiel, was sie gefühlt 3 Wochen auf dem Markt war und dann runtergenommen haben, die Server abgeschaltet haben, weil es einfach super weird war. Aber ich finde es sehr positiv, weil ich finde die Entwicklungen, die Magic macht, als Company sehr positiv. Ich finde es schade, dass sie nicht hingehen und sagen, okay, wir haben so viele Leute, die Ahnung haben, wir fragen die mal, was die wollen, sondern sie tun so ein bisschen so. Weil wenn ich mir anschaue, was für nächstes Jahr angekündigt ist, es ist so viel Gutes angekündigt.
Ja,
wie zum Beispiel Secret Lair werden jetzt gereprintet, zumindest die Universe Beyond, die man sonst nicht bekommen würde, in Boostern. Finde ich großartig. Sie haben sich offen für einen Fauxpas, den sie gemacht haben, bei den Pros entschuldigt und haben denen noch einen Preispool, nachdem sie, ich glaube, 250.000 Euro rausgerechnet haben, haben sie, glaube ich, mittlerweile, haben sie dem Pool dann nochmal um 500.000 Euro nochmal drauf oder sowas war das. Auf jeden Fall haben sie am Ende mehr bezahlt, wie sie eigentlich angekündigt hatten. Und es ist so, dass sie hören, was die Community möchte. Es ist nur oftmals so, dass sie eben auch neue Sachen machen wollen. Sie wollen eine neue Spielerschaft, sie wollen neue Spieler, sie wollen wahrscheinlich auch ein bisschen jüngere Spieler, gehe ich von aus. Und so ein bisschen wieder diese ja, man könnte sagen, Magic befindet sich da in der Midlife-Crisis.
Ja.
Sie möchten halt hip wirken, sie möchten neu wirken. Und ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil irgendwann sind die Spieler, auch die Core-Spieler, nun mal alt und weg. Und nicht jeder ist mit seinen Kindern schon in dem Alter, dass man mit denen dann Magic spielt. Sondern manche Leute kriegen jetzt Kinder, haben neue Jobs, ziehen weiter weg, wo es keine Community gibt. Ja, und dann hinzugehen und sagen, ja, ich möchte das aufbauen, das erfordert Kraft und Zeit, die die meisten nicht mehr haben. Deswegen, ich finde es schon gut, was sie machen. Natürlich, sie haben sehr viele negative Sachen gemacht. Das liefert uns natürlich auch immer wieder Stoff. Dementsprechend danke dafür.
Ja.
Aber alles in allem muss ich sagen, ich finde, das Jahr 2021 hat viel gezeigt, was sie probieren. Und ich finde es gut, dass sie positiv, zumindest aktuell, wir können natürlich nur nach News reden, darauf reagieren, was sie in 2021 gemacht haben und teilweise auch verkackt haben.
Ja.
Und deswegen finde ich das Jahr sehr positiv, weil ich finde, das ist jetzt der Aufwind in ein besseres Jahr.
Ja, ich glaube, also ich hoffe auch, dass natürlich sich in Zukunft da einfach noch ein paar mehr Sachen kommt, die halt auch die etablierte oder die enfranchised Community halt eben noch mal anspricht. Ja, genau, das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, definitiv. Gerade halt, wie es halt mit einer Pro-Szene oder einer Competitive-Szene halt weitergeht. Weil, ne, wenn jetzt neue Spieler kommen und die werden auf einmal komplett hooked in Magic und die wollen sich jetzt messen und die wollen eine Ladder haben, die wollen ein Turniersystem haben und das gibt's halt alles nicht, denkt man sich auch so. Ja, aber dann sind die ja auch genauso schnell wieder weg. Und ja, aber trotzdem, ich würde auch sagen, also Magic allgemein und halt auch Magic, gerade die deutsche Magic-Szene, was auch Content angeht, Content-Creatoren, ist dieses Jahr so unfassbar gewachsen. Wir sind so unfassbar gewachsen. Wir hatten so viele Ups und Downs. Wir hatten ja noch den quasi den Shift von der alten Podcast-Struktur zu jetzt, dass es über meinen YouTube-Kanal läuft, dass du dazugekommen bist. Genau. Und das, du warst zwar schon Anfang des Jahres auf jeden Fall dabei, aber das war noch so dieser der Shift und diese Findungsphase irgendwo, das war auf jeden Fall auch ganz groß. Wir haben super viele Leute. Wir haben MTG mit Patrick zum Beispiel auch zu meinem im Podcast gehabt, aber auch seine Reise auf YouTube war halt auch einen riesengroßen Erfolg. Ähnlich wie natürlich die ganzen Podcasts, Commander Kompass, Tasty MTG etc. etc., Power 9, alles Nackt tolle Podcasts, Nackt und Rosa, klar, alle, die jetzt noch größer geworden sind und die durchgängig. Und die
alle anderen auch einfügen.
Ja, alle, also ich kann nicht genug aufzählen auf jeden Fall, aber dass wir als Community auch einfach eine stärkere Präsenz haben, dass wir eben jeder seine Nische hat und halt in dieser Nische sinnvoll Content produzieren kann, die andere Leute ansprechen, die sich ergänzt, wo man miteinander zusammenarbeiten kann und so weiter. Das ist einfach unfassbar schön. Und du bist ja auch auf jeden Fall, was andere Content-Creatoren auch angeht, auch immer behind the scenes irgendwo mit drin und beratest da sehr viel. Also es ist ein sehr schönes Jahr diesbezüglich auf jeden Fall. Also,
ja, absolut. Also ich finde es großartig. Wir hatten vom Podcast leicht losgelöst, ja, im Sommer hatten wir diese Aktion, also im Frühsommer, könnte noch Spätfrühling gewesen sein, diese Aktion mit, wir nehmen alle Content Creator, die wir erstmal so finden konnten, die sich zu dem Zeitpunkt zusammengeschlossen haben, da fehlten natürlich noch unendlich viele, und produzieren was zusammen. Und seitdem ist es ja auch stark geworden. Wir haben mit Commander Kompass viel zusammen gemacht, mit Nackt und Rosa waren wir unterwegs und so was. Das ist so großartig, aber auch untereinander in den Kommentaren mit den Leuten interagieren, auch so ein bisschen behind the scenes mit den Leuten sprechen, so, hey, wie sieht das aus mit Videos, mit Produktion, was wollen wir machen und wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Und das finde ich so gut, auch einfach dieses, man ist als Szene sehr groß gewachsen, klar, ein bisschen der negative Faktor ist natürlich, warum sind wir gewachsen, weil viele Leute halt immer noch daheim sitzen.
Klar, natürlich. Und
wahrscheinlich wieder werden. Aber ich muss auch sagen, ich finde das von der Szene sehr, sehr cool und ich bin gespannt, ob das, es fing ja jetzt langsam mit der Öffnung wieder ein bisschen an, dass man sich auch mal wieder treffen konnte, was zusammen machen konnte. Dass man sich irgendwo in einer Stadt mal zusammentrifft, bei einer Convention oder wenn man mal vor Ort ist, im Urlaub oder sonst wo, dass man sagt, hey, ich komme mal gerade vorbei, ich gucke mir das mal an. Das fand ich sehr, sehr cool und das, was du gesagt hast, dass wir gewachsen sind und dass das alles neu ist. Gut, man muss jetzt auch dabei sagen, wir haben das ja auch komplett durchgezogen. Also wir haben durchgezogen. Wir haben, glaube ich, zwei Ausfälle, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Es kann auch sein, dass es nur ein Ausfall war, gehabt insgesamt. Wir haben immer vorproduziert, wir haben immer geackert und getan, damit ihr Radio Raffnick habt, entweder News oder Thematik, irgendwas von uns hören und sehen konntet. Und da muss ich auch ein bisschen sagen, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und,
absolut, ey.
Ein Punkt, den ich immer wieder anspreche, auch danke dabei nochmal, besonderen Danke natürlich an dich, weil die Leute, die es nicht wissen, behind the scenes macht Robin wesentlich mehr als ich, was Radio Aufnehmen angeht, mit Schnitt, mit Vorbereiten und so weiter und so fort. Und deswegen auch von meiner Seite aus persönlich vor allen Zuschauern und Zuhörern, danke dafür.
Ja, gar kein Problem. Ich mache es ja auch einfach sehr gerne. Und eben Radio Aufnehmen hat halt durch diese Regelmäßigkeit, weil wenn ihr das hier auf YouTube schaut, zum einen abonnieren und schaut bei Marc vorbei, bei MTG Blackset. Zum anderen merkt ihr auch, dass der Nicht-Radio-Raffniger-Content sehr unregelmäßig ist, also im Sinne von, dass ich halt einfach nicht immer dazu komme, wegen Job oder Freizeitaktivitäten da überhaupt zu produzieren. Und das ist halt eben so eine schöne Konstante, dass halt jede Woche einfach 3 bis 5 Videos von Radio Raffniger einfach kommen. Was mich dann auch darin hält, dass ich halt auch immer wieder daran reminded werde, ich habe diesen YouTube-Kanal, da ist gerade sehr viel am Passieren und sehr groß am Wachsen und dass man da halt das nicht aus dem Auge verliert. Zum anderen hatte ich halt auch immer wieder, ich lerne ja auch regelmäßig mit jedem Schnitt eigentlich was Neues, was halt diese Editing-Skills quasi angeht. Und halt, wie wir den Podcast aktiv gestalten können. Wir hatten diese Umstellung von vollen Folgen auf YouTube zu thematisch gespaltenen Folgen auf YouTube, was halt auch irgendwie ein Riesenschritt für uns war.
Greenscreen-Einstellung.
Wir haben den Greenscreen eingeführt.
Haben wir auch erst dieses Jahr, ja,
klar. Genau, und das ist halt alles so Sachen, wir haben sehr viel rumprobiert und wir haben auch netto einfach den Podcast verbessert. Auch deine Anwesenheit ist einfach so ein Riesenschwall an Kompetenz, den man halt bei jedem Talk irgendwie mitbekommt. Und auch kann ich nur zurückgeben, vielen, vielen Dank, dass du auch jede Woche dann mit am Start bist, dass du dabei bist, halt zu diskutieren. Und ja, es ist ja auch immer eigentlich spannend, wenn wir halt unterschiedlicher Meinung dann auch sind und dann halt eben darüber reden können und so weiter. Wir haben auch ja podcastmäßig Tribal Clash eingeführt und direkt mehrmals gemacht. So Ask Us Anything ist auch was ich seit Beginn des Podcasts machen wollte. Ja, und es ist einfach eine schöne Sache, das hier Woche für Woche zu produzieren. Und ich finde, welche bessere Art, den Podcast zu beenden, als mit ein, zwei Ask Us Anything-Fragen, oder?
Ja, finde ich auch, sehe ich ähnlich. Hier nochmal, das ist natürlich auch eine Neuigkeit, die wir drin haben, Neuigkeit dieses Jahr gemacht haben. Wir haben Discord, wir haben Patreon. Und das ist halt auch was, dieser Schritt, man wirkt seriöser und auch wir wirken seriöser. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt, wir beantworten die gerne. Kommt auf den Discord, fragt uns die Fragen im Ask Us Anything. Dann könntet ihr vielleicht in der nächsten, vielleicht in der übernächsten Folge auch natürlich eure Fragen beantwortet haben. Da ist natürlich nochmal, wenn ihr eine akute Frage habt und gerade mal Hilfe braucht. Wir haben auf dem Discord super viele Leute, die aktiv sind, die super lieb sind, super nett sind, immer helfen, egal ob es Regelfragen sind, ob es Sachen sind, was kaufe ich meinem Sohn von Lego oder sonst was. super schöne Community, kommt da auf jeden Fall rein. Es ist wirklich, macht wirklich Spaß.
Und Thema Discord, tatsächlich haben wir so angefangen, jetzt mehr und mehr auch freitags über Spelltable zu zocken. Wir haben sehr viel Pioneer die letzten zwei Wochen gespielt. Klar, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ihr hört das hier an Silvester oder die Tage darauf, wir nehmen das gerade noch vor Weihnachten auf. Das heißt, wir sind im Vorweihnachtsstress, haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber nächstes Jahr will ich das auf jeden Fall weiterführen, dass wir mehr Aktionen auf dem Discord-Server haben. Deswegen kommt dazu, wenn ihr noch nicht seid. Seid aktiv, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen. Stößt den Stein an und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr Leute findet, die da Bock drauf haben. Und ja, in dem Sinne gehen wir jetzt mal ins Ask Us Anything. Die erste Frage von der Metzler 12. Welche Commander-Decks würdet ihr euch in zukünftigen Secret Lair als Secret Lair-Deck wünschen? Für mich wäre zum Beispiel ein Edgar Markov-Deck von 2017 in einer aktuelleren Version mit den alten Value-Karten, auch wenn das gewiss nicht passieren wird. Es muss auch kein bereits vorhandenes Precon sein. Liebe Grüße aus Bodenheim. Also, wir hatten natürlich das, wie war das? Heads I Win, Tails You Lose. Das erste Commander-Deck, was wir bekommen haben mit Secret Lair. Was würdest du dir da in dieser Kategorie noch wünschen? Welche Farben, welche Strategien?
Ich hätte gerne ein Commander-Deck mit Werwölfen. Ich weiß, das ist vertane Liebesmühe. Ja. Aber wenn ihr doch jetzt schon doppelseitige Karten druckt in den Dingern, kann ich das auch später auch haben. Also, das hat mir wirklich gefehlt. Midnight Hunt, das Commander-Deck, dass da kein Werwolf-Deck dabei war, das fand ich sehr grausam. Und ich hätte gerne ein Commander-Deck, Secret Lair, Werwölfe. Weil das wäre die Möglichkeit, es zu machen. Auch der Mehraufwand, der von Mark Grossbord angesprochen wurde, der normalerweise für ein normales Commander-Deck nicht tragbar ist, ist hier tragbar. Und dementsprechend bitte Werwölfe. Das wäre mein Traum. Bei dir, hast du da vorliegen?
Ich hätte, glaube ich, gerne ein Five-Color-Good-Stuff-Commander-Deck, wo mit allen Shock- und Fetchlands einfach in doppelter Ausführung einfach
so als. Man muss als natürlich wieder übertreiben.
Natürlich. Nein, aber tatsächlich so ein Five-Color-Drachendeck, das wäre, glaube ich, ziemlich cool, weil du könntest auch. Ja. Es gibt ja einmal dieses, was, Zion of the Ur-Dragon oder das Ur-Dragon Precon-Deck?
Der Ur-Dragon selber gibt es als Commander-Deck und Scion of the Ur-Dragon ist das, was alle gehofft haben, das kommt.
Okay, weil das könnte man, glaube ich, heutzutage noch ziemlich cool machen. Und zwar wirklich mit den ganzen Karten aus Dungeons and Dragons und den neuen 4-Mana-Drachen, die wir jetzt in jedem Set irgendwie bekommen. Es gibt überall irgendwie coole Drachen. Und ja, da kann man zum einen gute Reprints nochmal bringen, weil eben The Ur-Dragon, glaube ich, auch sehr, sehr teuer geworden ist. Und
generell alle in diesem Zirkel, da ist der Markov ja auch draus, der Drache ist da drauf, die sind alle, dieses eine Jahr ist super teuer geworden.
Genau, auch das war Katzen-Precon war auch mit dabei, wo ich letztens nur gedacht habe, boah, vielleicht holst du dir das nochmal und dann habe ich die Preise gesehen und dachte, nee, lieber nicht. Dann haben wir noch eine Frage von Martini Bikini. Er fragt, werden in die Store Championships eigentlich nachgeholt? Die wurden so groß angekündigt und jetzt sind sie wohl fast überall ausgefallen aus bekannten Gründen. Wie sieht das denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr die Store Championship gemacht oder wie habt ihr das geregelt und wie sieht die zukünftige Ausführung davon aus?
Schwierig. Ja, genau so, ja. Also tatsächlich ist es so, dass ich davon ausgehe, dass die Store Championships, ich weiß von einigen Judge-Kollegen, dass die durchgegangen sind. In den weirdesten Ausführungen mit Competitive Doppeldraft von Innistrad und Crimson Vow und sowas. Mhm. Also in den weirdesten Ausführungen, die anderen haben Modern gemacht. Aber es gab einige Läden, die es gemacht haben. Wenn euer Laden es nicht gemacht habt, sprecht den Laden an. Sprecht den Ladeninhaber an, sagt, hey, wie sieht das aus? Warum wurde das nicht gemacht? Wann wird das gemacht? Wird das noch gemacht? Und die meiste Antwort wird sein, ja, sobald wir es können. Ich kann bei uns im Laden zum Beispiel sagen, ja, wir haben es versucht, es ist gescheitert, weil wir vielleicht Leute einfach keine Werbung dafür gemacht haben und dementsprechend niemand kam. Mhm. Und wir haben am selben Wochenende dann das Casual Chaos Draft, Sealed Deck gemacht haben, ja, was ein Riesenerfolg war, wo die Leute mega viel Spaß dran hatten. Mhm. Und das war den Leuten einfach lieber als das andere. Und ich hoffe, es wird nachgeholt, weil es ist ein sehr cooles Event. Und naja, wer will nicht Collective Company und
Voll. Wurmcall Engine gewinnen? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ein Store Championship bei uns gefeuert hat. Das war im Southside, habe ich das auf jeden Fall mitbekommen. Richtig. Und da war auch, da wurde Standard gespielt. Aber da wird auch immer Standard
Modern
gespielt.
Muss Modern man wurde gespielt.
Nee, im Southside nicht. Gespielt.
Ich meine, es wäre Modern gewesen. Oder es ist nicht Southside gewesen, sondern im Music and,
wie heißt der denn noch? Spielfilmmusik.
Spielfilmmusik, der ist auch gefeuert und da weiß ich, da wurde Modern gespielt.
Ja,
da war auch Store Championship.
Genau, ja, stimmt. Davon habe ich das auf jeden Fall mitbekommen, dass da Store Championships passiert sind. Ich glaube auch, die waren recht beliebt. Also ich habe das, also es wurde auch von den Stores immer sehr groß auch befeuert und ne, das wurde sehr groß angekündigt und so. Und es war auch sehr erfolgreich. Wie gesagt, sprecht mit dem Local Game Store in deiner Nähe und hoffe, dass da sich noch eine Mehrheit für findet, weil eigentlich gibt's ja kein Bis-Datum für die Store Championship, oder? Die können wir ja, also das Material haben jetzt alle Local Game Stores. Sie könnten theoretisch jederzeit an eins machen, oder nicht?
Ja und nein. Also ja, sie können es jederzeit machen, sie können es aber nicht richtig anmelden. Das ist aktuell von Wizards-Seite so ein kleiner Fauxpas, wo man noch ein bisschen mitarbeiten muss. Weil wir müssen die Sachen ja anmelden offiziell.
Ja, okay.
Aber inoffiziell kann das natürlich jeder Store machen und sagen, hey, wir haben das jetzt gemacht, fertig ist. Also für die Spielerschaft, gegen das System.
Ja.
So ginge natürlich, keine Frage.
Ja, okay. Dann eine letzte Frage für heute ist von Verox. Warum ist Draft so beliebt in Magic? Macht es nicht mehr Spaß, mit einem Pre-Build-Deck, welches auf 1 bis 2 Win-Strategien Wert legt, zu spielen? Außerdem ist Draft doch ziemlich teuer auf Dauer. Bin neu, was Magic the Gathering angeht, bitte um Verständnis. Das ist gar kein Problem, dass du neu bist bei Magic. Das begrüßen wir sehr. Und dafür ist ja auch die Kategorie hier drin, dass ebenso Themen wie, warum ist Draft so wichtig für Magic oder warum ist es so beliebt? Für uns ist das irgendwie klar. Und wir würden wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, ey, lass mal dazu eine Folge machen. Und dafür sind halt die Fragen da, eben um das noch mal zu klären. Aber was wäre deine Antwort darauf? Warum ist Draft so beliebt und ist das nicht sehr viel teurer als Constructed?
Meine erste Frage, wie Draft ist beliebt? was daran liegt, dass es gibt Communities, in denen fast ausschließlich gedraftet wird. Es gibt Local Game Stores, die nur Draft anbieten und nichts anderes, weil die Leute lieber draften. Ich persönlich komme aus Local Game Stores und zwar immer schon, die immer 60 Karten, diese Constructed Decks, die angesprochen wurden, wo du halt dein eigenes Deck mitbringst an ein Turnier und dann an dem Turnier mitspielst. Ich komme aus Läden, die haben immer nur das. Mhm. Für mich ist Draft eine absolute Seltenheit, ein absolut seltsames Phänomen, ähnlich wie Sealed Deck, wenn es nicht Pre-Release ist. Etwas, was ich höre, dass andere Läden das machen, beziehungsweise auch andere Spielergruppen. Also das ist halt der Punkt. Ich habe früher aber viel gedraftet. Wir hatten früher einen Freundeskreis von genau 8 Leuten. Ja, es waren ein paar mehr Leute, aber wir hatten 8 Leute, die Bock hatten auf Draft. Dann haben wir uns jedes Set, haben wir uns zusammen ein Display gekauft und haben das dann verdraftet. Und das waren dann auch so Aktionen. Ich erinnere mich, erste Innistrad haben wir verdraftet. In Display voll Snapcaster und Liliana.
Krass.
Krasses Display. Ich war erster, ich habe den voll Snapcaster genommen, habe gesagt, den zweiten würde ich auch gern spielen. Dann wurde durchgepickt. Und als ich dann wieder picken konnte, konnte ich den zweiten Snapcaster picken. Krass. Nicht, weil der viel wert war, sondern weil die Leute gesagt haben, hier, du willst den spielen, nimm dir den.
Mhm.
Und ähnlich war das, ich glaube, die Liliana ist bis auf den 4. Platz runtergegangen, weil unser damaliger Kumpel eben, der auf dem 4. Platz war, ein schwarz-grünes Pox-Deck gespielt hat und versucht hat, alles wegzuwerfen und wegzuremoven.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, Draft ist beliebt, weil du immer wieder neue Sachen hast, ja, weil du coole Aktionen findest, weil du lernen musst, ein Deck zu bauen, was meiner Meinung nach, da hatten wir ja neulich eine Diskussion, ein hochkompetitiver Skill ist, ein Deck zu bauen im Draft und da anständig zu draften. Aber du musst nichts dafür mitbringen. Du musst dich nicht mit dem Format beschäftigen. Du musst dich nicht mit dem Spiel beschäftigen. Du gehst hin und sagst, ey, ich drafte jetzt das, was ich sehe. Dann spiele ich zwei, drei Runden nach Regeln, die ich kenne. Und dann gehe ich nach Hause und im schlimmsten Fall kann ich das Deck da liegen lassen, weil es eh nichts wert ist. Ja. Du musst dich mit nichts beschäftigen. Leute, die 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, tut mir leid, by the way, aber die müssen sich nicht damit beschäftigen. Die gehen hin und sagen, ich drafte und dann gehe ich wieder nach Hause.
Ja. Ja, absolut. Also ich habe auch dieses Jahr mehr gedraftet, als ich in meinem Leben vorher gedraftet habe. Und ich habe es tatsächlich sehr genossen, eben aus diesem Grund, dass man hat, also zum einen ist es excited, wenn man halt eben im Laden spielt. So jede Karte, die man pickt, die gehört einem dann auch. Ne? Wenn man privat spielt, ich habe auch schon Modern Horizons 2 gedraftet, wo wir explizit gesagt haben, in quasi wie der Erstplatzierte sucht sich als erstes die wertvollsten Karten raus, also die eine Karte pickt die für seine persönliche Collection und dann ging so immer weiter runter. Ich habe auch schon Phantom Drafts, in Anführungszeichen, gespielt, wo jemand das Set gestellt hat oder das Booster-Display, wo dann gesagt wurde, okay, alle Karten gehören mir, aber ich will gerade irgendwie Spaß haben, deswegen hier, lass mal einfach draften und die Leute waren auch cool damit.
Vollkommen fair.
Und das ist halt eben so eine Sache. Es ist halt cool, auch eben Karten wertzuschätzen, die sonst nirgendwo gewertschätzt werden. Sprich, alle Commons und Uncommons mittlerweile fast eigentlich. Die haben coole Interaktion miteinander, die sehen halt aber nie Play in sowas wie Constructed, also Standard, Pioneer, selbst Pauper, die meisten nicht. Und da finde ich es halt sehr schön, halt eben zu sehen, dass man dann weil man ja auch also das Deck, was man am Ende baut, ist ja sehr basic. Also es ist halt sehr, unterscheidet sich nicht so krass von Einsteiger-Decks, von dem Arena-Kit oder sowas. Einfach nur, weil du halt eine ziemlich klare Mana-Kurve hast, welche Kreaturen du spielst. Und die füllst du dann irgendwann auf mit Basic 4 Mana, 4 Fünfern mit Vigilance oder so. Oder halt eben, wenn diese Kreatur stirbt, zieh eine Karte oder irgendwie sowas. Und das sind halt so Sachen, die sind nicht stark genug für Constructed-Decks. Aber halt eben diese Synergien, die man dann auf einmal entdeckt, wenn man auf einmal merkt, okay, ist ja voll krass, wenn ich dieses Ein-Mana-Common-Equipment habe für ein Mana, wenn diese Kreatur Schaden zufügt, macht ein Treasure, weil dich das auf einmal sehr viel krasser, schneller hochrampt in Farben, die eigentlich nie dafür ausgelegt waren zu rampen und du dann deine Bombe sehr viel schneller spielen kannst und so weiter. Und das ist so der Appeal vom Draft. Zum einen, im optimalen Fall gehst du mit einer Handvoll coolen Karten nach Hause und musst es nicht einfach stumpf Booster kaufen, wovon du dann irgendwie 80% in die Kiste verschwinden und die du nie wieder anguckst. Zum anderen, ne, du hast eine gute Zeit. In der Regel so ein Draft geht 4+ Stunden, wenn je nachdem, wie viele Runden gespielt werden. Das ist eine coole Geschichte. Und zum anderen, du lernst halt das Set dann auch noch mal komplett neu wieder. Und das sind so die Appeals. Ja. Klar, es ist teuer, aber also wenn man sich die, also man muss schon sehr nitpicky rechnen und sehr lange Standard-Decks, Pioneer-Decks und Modern-Decks spielen, ohne sie abzugraden, bis man quasi den Geldbetrag wieder rein hat, den man am Anfang quasi vorgestreckt hat für ein Deck, anstatt halt, wenn man 3-4 Mal irgendwie draftet im Monat. Das ist auch nicht günstig, klar, aber es ist halt immer noch günstiger, als wenn man auf einmal in Modern einsteigen möchte oder so. Und das ist so der Appeal von Draft. Und damit würde ich auch schon sagen, belassen wir es für heute mal. Wir haben ungewollt auf einmal so eine XXL-Folge zum Jahresende noch mal rausgehauen. Aber ich glaube, fand auch das Thema, hat es hergegeben auf jeden Fall. Also wenn wir mal auf eben 2021 zusammenfassen sollen, da dürfen wir auch schon mal ein bisschen was länger sein.
Absolut.
Und ja, in dem Fall auch wieder der Aufruf, wenn ihr jetzt auf YouTube schaut, dann bitte, bitte abonnieren, bitte liken, bitte auch bei MTG Blackset vorbeischauen, sich den fabelhaften Unboxing, Deck Tech und Legacy Content anschauen, den es da gibt. Auch die Blackie Talks, die sehr, sehr interessant immer sind. Dann könnt ihr uns gerne auch folgen auf Twitter, Instagram, im Discord vorbeischauen, wenn ihr halt Fragen an uns habt, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uns. Und natürlich nochmal besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, General Götterspeise, Buster Madison und Easy Reader und generell vielen Dank an alle Patreon-Supporter, dass ihr uns da supportet und dass ihr es wirklich für wert erachtet, uns monatlich Geldbetrag zu geben, damit wir unseren Kram hier ein bisschen besser und ein bisschen konstanter noch machen können. Generell an dieser Stelle müssen wir es auch mal sagen, danke an alle Gäste, die im Podcast waren, an alle Leute, die neu zum Podcast dazugekommen sind, an alle Leute, die letzte Woche vielleicht erst abonniert haben oder den Podcast gefunden haben, an generell jeden und jede, die uns irgendwann mal gehört hat oder auch immer noch weiterhin hört. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wären wir halt jetzt nicht an dieser Situation, wo wir das jede Woche gerne und mit voller Kraft einfach immer weitermachen. Und ja, ich hoffe halt, dass wir mit so Aktionen, wie halt, wenn wir auf Discord spielen, wenn ich mal einen Livestream mache, ne, wenn du halt auf Twitter und auf YouTube sehr aktiv in der Community bist, ich hoffe, dass euch das halt auch ständig ein Zeichen ist, dass wir euch so krass einfach dankbar sind, dass ihr da seid, dass wir mit euch überhaupt das interagieren können. Und ja, wie gesagt, vielen Dank an alle, die Radio Ravnica zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Minute mal gehört oder supportet haben. Vielen, vielen Dank. Und dann bleibt nur noch die wöchentliche Danksagung auch an dich, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören und sehen uns im neuen Jahr zur gewohnten Zeit wieder mit einer neuen Folge Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.